Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. Januar 2024 mit
2,5 Nachträgen,
einem Update zu 3 Krisengebieten,
dem Rundfunk,
einem Update zur Festung Europa,
Arbeit,
der Freien Blockiererpartei,
Ernährung,
Schamschaft zu Gipfeln am Viktoriasee,
eventuell den beiden Themen, die ich seit Wochen schon mitschleppe,
hoffentlich, einer guten Nachricht,
im Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Na, was hast du für Nachträge mit?
Ich habe Nachträge und zwar einmal Jugendämter. Da hatten wir ja letzte Woche, wo ich erzählt hatte, dass immer wenn ich aus dem Bekanntenkreis irgendwas über Jugendämter oder diese gesamte Jugendsozialstaatsecke höre, ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage über die Verhältnisse, die da herrschen und vor allen Dingen die Menschen, die für diese Verhältnisse sorgen. Und passend dazu gab es die Woche in der Süddeutschen Zeitung eine sehr lange Reportage. Da sind sie eine ganze Woche, haben sie da JugendamtsmitarbeiterInnen begleitet. Das ist so eine sehr, sehr interessante Reportage, ist dazu geeignet, die Jugendämter sehr gut zu entlasten. Was aber trotzdem nichts daran ändert, dass ich die härteren Horror-Stories aus dem Bekanntenkreis gehört habe, als diese guten Geschichten, die die da erzählen, das jemals in Ordnung bringen könnten. Ist aber trotzdem vielleicht lesenswert. Also das ist im Grunde ein Lesetipp, den ich hier zum Besten zu geben. Eigentlich sind alle Nachträge Lesetipps, die ich zum Besten gebe. Während der Bauernkrawalle vorletzte Woche haben wir ja immer wieder gehört, dass wir alle verhungern müssen, wenn der Agrarindustrie eine Mark weggenommen würde. Das Argument ist ja so, dass das Agrarsystem eine nationalstrategische Frage auch sei, ne? Dass wir uns selber ernähren können müssen und sowas. Es gibt eine Broschüre, habe ich gefunden, vom Landwirtschaftsministerium mit ein paar Daten drin. Was produziert wird, was exportiert wird und sowas. Die stellen das natürlich alles so dar, als wäre das quasi alternativlos, ne? Arbeitsplätze, Wertschöpfung durch Veredelung, bla bla bla, was man da so kennt halt. Sind aber trotzdem ein paar interessante Zahlen drin. Zum Beispiel die, dass Deutschland ein Drittel der Gesamtproduktion der Landwirtschaft exportieren würde. Mhm. Ja, ein Drittel dessen, was die Landwirtschaft erzeugt, geht in den Export. 10% aber nur unverarbeitet, also Kartoffel, Apfel und sowas, ne? Mhm. Der Rest als verarbeitetes Zeug, so Wurst, Käse, Brot. Mhm. So, also wie auch immer, was da auch drin steht, niemand wird verhungern, egal was der Bauernverband im Auftrag der Agrarkonzerne irgendwelche Trotteln auf ihre Trecker schreiben lässt. Mhm. Und Vorsicht, es kann gelogen sein, was in der Broschüre steht, weil die ist noch entstanden unter Julia Klöckner. Das ist diese Nestlé-Mitarbeiterin gewesen, die sich irgendwie ins Landwirtschaftsministerium gemogelt hatte damals. Und wo wir bei der Landwirtschaft sind, Trecker. Ich spare auf den Trecker. Nee. Ich hatte ja gesagt, dass ich es mir nicht vorstellen kann, Trecker zu elektrifizieren, weil die Batterien so schwer sind und so weiter. Da haben mir gleich mehrere Leute geschrieben, unter anderem Niki und Jele, vielen Dank. Und ich habe gelernt, auch die heutigen Trecker sind schon viel zu schwer und verdichten die Böden viel zu stark.
Ja, das hätte ich dir aber auch sagen können.
Ja, hast du aber nicht.
Nee, stimmt, da habe ich auch nicht schnell genug reagiert. Aber die anderen wären noch schwerer. Das ist schon auch ein Argument.
Ist richtig, aber es ist halt jetzt schon das Argument gegen diese riesigen Landmaschinen, die da rumfahren.
Das stimmt.
Weil der Witz nämlich an der Bodenverdichtung ist außerdem noch, dass genau davon dann Regen nicht mehr ordentlich versickert. Genau. Und dann stehen ganze Landstriche unter Wasser, wie halt Norddeutschland gerade im Winter. Haben wir ja gesehen, die Bilder. Und die Lösung dafür ist Robotik, also Bodenbearbeitungsroboter sozusagen. Ich habe auch einen Link in einem Thread gefunden zu einem Säroboter, total klasse, so Kasten mit 4 Rädern, der sät halt dann von alleine. Weil damit kannst du dann von mehreren leichteren Geräten, die selber Arbeit machen lassen, die du heute von einem riesigen Gerät machen lässt.
Ja.
Also im Grunde eine Landwirtschaft, wie sie früher auch gemacht hast, mit vielen kleinen Treckern, wofür du aber mehr Personal gebraucht hast, weil du brauchst ja mehr Treckerfahrer. Und Personal will halt keiner haben, weil Treckerfahrerinnen kosten Geld. Und Geld wollen die ja alle nicht ausgeben, weil das muss ja alles sehr, sehr effizient sein, damit es auch hinterher schön billig im Supermarktregal ist.
Ja.
Ja. Da habe ich ein bisschen was zum Lesen auch gefunden. Kommt auch in die Links.
Und da kann ich ergänzen und ich suche es extra raus. Da gab es nämlich mal einen Vortrag zu auf einem der CCC-Kongresse. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war, aber da ging es genau um diese Zukunft der Landwirtschaft und dass die eben eigentlich von Drohnen und Robotern erledigt werden wird, die dann eben tatsächlich nicht mehr so schwer sind und die aber auch viel effizienter noch arbeiten können. Und ich habe für nächste Woche angefragt, ich hoffe, das klappt auch, ein Interview mit VertreterInnen der JABL, das ist die Jugend der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft. Das sind Leute, die jetzt sowohl diese Bauernproteste unterstützen, also sagen, es ist schon richtig, es ist seit vielen Jahren einfach, oder es ist in den letzten Jahrzehnten eigentlich vieles immer schlimmer geworden und viele sind am Existenzminimum, das unterstützen die schon. Aber die laufen auch bei Fridays for Future da durchaus mit und sind eben Teil der Klimabewegung auch, weil es ja die jungen Leute sind. Ne? Und insofern,
was sowieso ich erwarten würde, oder?
Ja, eigentlich würde man es von allen erwarten, weil ich meine, die Landwirtschaft ist mit am stärksten gefährdet durch den Klimawandel, aber vielleicht denken noch nicht alle so weit oder vielleicht sind sie, denken sie, dann bin ich eh in Rente oder ich weiß nicht was.
Oder ihnen ist völlig klar, dass sie Teil des Problems natürlich auch gleichzeitig sind. Nitrat und so weiter.
Ja.
Und
es hat jetzt, Nitrat hat ja mit dem Klimawandel nicht so viel zu tun,
richtig.
Aber ja. Aber ich freue mich drauf, ich hoffe, es klappt, weil ich genau das eigentlich eigentlich brauchen wir ja Leute, die die Situation kennen und trotzdem auch eine Vision für die Zukunft haben. Das ist das, was mir an diesen Protesten gerade so ein bisschen fehlt. Ja.
Ja, das ist ja sowieso, alles soll so bleiben, wie es vor 10 Jahren natürlich mal war oder so. Das ist ja eh anscheinend ja die neue deutsche Geisteshaltung, habe ich so den Verdacht. Und wo ich gerade dabei bin, Links zu verteilen, es hat noch jemand getagt, und zwar der Rat für die zukünftige Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Okay.
Der hat seinen Bericht vorgelegt. Mhm. Und weil es der deutschen Presse steht, ist es überall, also in allen Nachrichten ist es erwähnt worden, weil natürlich jetzt geht es dem Rundfunk an den Kragen. Aber der Presse und auch dem Rundfunk selbst fällt es ja immer noch sehr, sehr schwer, auf die Quellen zu verlinken. Darum habe ich den Bericht mal rausgekramt für alle, die sich da mal reinlesen wollen in diese 35 Seiten. Sind ein paar echt starke Dinger dabei.
Mhm.
Ich war mir nur nicht sicher, ob das nicht vielleicht ein etwas zu spezielles Spezialinteresse meinerseits ist, weil ich ein Vierteljahrhundert im öffentlich-rechtlichen System existiert habe. Darum habe ich einfach nur einen Link für die Shownotes mitgebracht und referiere da jetzt nicht nochmal drüber. Aber ist schon, also wenn man sich ein bisschen für interessiert, ist schon teilweise echt krass, was sie da vorschlagen. Teilweise auch ein bisschen erbärmlich, weil da zu viele, ich sag mal, BWLer dran beteiligt waren. Also Chefs von eben so Burda-Chefinnen und ehemalige Burda-Chefinnen, also solche Leute. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, weil ist es nicht. Die haben eben keinen frischen Blick, sondern die sind halt auch durchideologisiert, nur von der anderen Seite. Aber trotzdem, 35 ist ganz interessant. Also, und ist eine Diskussionsgrundlage jetzt für die Bundesländer, weil die ja letztendlich die sind, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beauftragen. Mhm. Und was die beauftragen, muss dann hinterher auch bezahlt werden. Und vielleicht haben wir ja alle Glück und der ganze Klumpatsch wird ein bisschen günstiger in Zukunft.
Mir wird es schon reichen, wenn er besser würde.
Nee, ich finde ihn gut genug. Ich finde ihn zu teuer.
Jo.
Also es gibt tatsächlich nur eine einzige Stelle, an der ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gut genug finde, und das ist die Auslandsberichterstattung.
Ich finde generell die Nachrichtenberichterstattung manchmal schwierig, aber gut. Da bin ich vielleicht auch überkritisch, weil es mein eigener Job auch ist. Und da schaue ich dann natürlich ein bisschen mehr hin. Übrigens, Podcast-Tipp, wir haben eine sehr schöne Episode zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk beim Aputz-Podcast gemacht.
Stimmt.
Kannst du eigentlich immer mit dazu sagen.
Ja, haben wir. Wir haben, wir haben Aputz-Podcast, ja. Ist gut jetzt.
Ist gut jetzt. Dann,
das war jetzt der Linkschleuder klein.
Dann kommen jetzt Katrin Rönicke zu den 3 Krisengebieten, die ich eigentlich nicht unter den Teppich kehren will, wo ich aber auch das Gefühl habe, ich mache jetzt nicht mehr so wie früher eine halbe Stunde Ausführung zu Gaza, eine halbe Stunde Ausführung zu Ukraine oder so, sondern irgendwie sind die alle so ein bisschen unverändert vertrackt momentan. Und die 3 sind Ukraine, Gaza und Kurdistan. Tatsächlich, in der Ukraine gibt es schon immer noch täglich Nachrichten, also täglich Angriffe, täglich Beschuss. Die Ukraine selbst beschießt auch russische Ziele. Also da war heute wieder die Meldung von Ölfeldern, die da betroffen sind. Aber das ist halt auch Alltag in diesem Krieg geworden. Und was ich eine echte Neuigkeit finden würde, wäre, wenn wir lesen würden, Mehrheit im Bundestag stimmt Taurus-Lieferungen an Kiew zu. Das fände ich super, aber stattdessen haben wir diese Woche das Gegenteil gelesen, was auch nichts Neues ist.
Aber das Ich fand das irgendwie eklig. Und zwar von allen Beteiligten, was da diese Woche im Bundestag passiert ist, bezüglich dieser Taurus-Raketen. Also die Union hatte ja das an diesen Antrag gestellt, dass man darüber abstimmen, also befinden möge, diese Taurus zu liefern. Ja. Das haben sie mit irgendeinem anderen Antrag verknüpft. Das ist dann den Grünen und der FDP irgendwie sauer aufgestoßen, woraufhin die dagegen gestimmt haben, selbst die Leute, die eigentlich für diese Taurus-Lieferung sind und so. Und ich finde, das sah so aus, als würden unsere Mitglieder des Bundestages Politik als irgendwie so ein ganz großes Spiel nur begreifen. Ja, aber vor allen Dingen ein Spiel, bei dem dann ja hier eine Schachfigur, da eine Schachfigur, und als würden die überhaupt nicht mehr kapieren, dass es da um Menschenleben geht und dass man vielleicht mal dieses hoho, das gönnen wir der CDU jetzt aber nicht, oder hoho, wir gönnen das den Grünen jetzt, aber dass man das vielleicht alles mal ein bisschen zurückstellt und sich um die Sache kümmert, weil in der Sache war sich der Deutsche Bundestag eigentlich einig. Aber weil die einander die Butter auf dem Brot nicht gönnen, sterben jetzt ein paar Ukrainer mehr. Das ist doch scheiße.
Ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Ich glaube, das wäre auch mit der SPD nicht zu machen gewesen. Und dann ist die Frage, inwiefern sich Grüne und FDP wirklich da hätten einreihen können in diesen Antrag der CDU. Also da habe ich viele Fragezeichen. Aber natürlich ist es trotzdem letztendlich sowas wie Fraktionsdisziplin. Und da... Ja, ist eine ganz grundsätzliche Debatte eigentlich, ne? Also inwiefern geht es um Gewissen? Also, ne, das war ja immer wieder, es muss ja dann explizit deklariert werden bei solchen Abstimmungen. Das ist jetzt eine Gewissensfrage und da heben wir den Fraktionszwang auf. Aber
das
stört mich generell. Also, ja.
Diese Taurus-Nummer aber diese Woche, das fand ich schon insofern, also für mich persönlich so bemerkenswert, weil das letzte Mal, dass ich mit so viel Verachtung auf den Deutschen Bundestag geguckt habe, war nach dem Hohen Haus von Roger Willemsen, diesem Buch.
Ja, aber da steht ungefähr das ja genau auch drin, dass es halt so ist. Ja,
Das fand ich wirklich, also ich habe wirklich mit einer solchen Verachtung auf den gesamten Deutschen Bundestag. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das nochmal passieren würde.
Ja. Naja, und dann das Einzige, was noch eben war, es war jetzt der Wirtschaftsforum in Davos. Da war auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Der hat wieder um mehr Hilfen gebeten. Der hat gesagt, wir brauchen das, damit wir hier irgendwie dem was entgegensetzen können. Und er hat auch nochmal sehr schön gesagt, dass die Sorge des Westens, dass Russland den Konflikt weiter eskalieren könnte, unnötig dazu geführt hat, dass Russland oder dass die Ukraine in einem Kampf gegen Russland eigentlich Zeit verloren hat. Und das hat er auch nochmal angeprangert. Aber das ist halt alles nichts Neues.
Dieses ständige Einscheißen, dass Russland eskalieren könnte, hat ja eigentlich nur dazu geführt, dass Russland eskaliert hat.
Ja, das haben wir auch vorher vergangen gesagt haben. Es ist total egal, was wir machen. Die Russen werden sich schon irgendeinen Grund aus den Fingern ziehen, um zu eskalieren. Ja. Also. Naja, und wir bleiben in Davos. Da war auch Gaza zum Beispiel, beziehungsweise Israel und Gaza oder der Krieg in Gaza und so weiter Thema. Und ich fand es eine richtig gute Nachricht, die aus Davos diesbezüglich kam, weil zum ersten Mal seit gefühlt, ich weiß nicht, 10 Jahren oder länger, müsste ich selber nachgucken, haben die Staaten, die dort sind, und ich meine, das sind ja nun wirklich die mächtigen, also jetzt finanziell mächtigen Staaten.
Geheime Weltregierung ist das.
Ja, mein Gott, also das sicherlich nicht, aber trotzdem ist an der Legitimität dieses Treffens natürlich, muss man schon auch ein paar Fragezeichen hängen, aber es sind auf jeden Fall finanziell sehr mächtige Staaten und die waren sich so einig wie selten. Also sie waren sich einig, fast alle Staaten, selbst die Vertreter der oder ein Teil der Vertreter der arabischen Staaten hat ganz klar das Hamas-Massaker am 7. Oktober verurteilt und haben sich, was das angeht, auf die Seite Israels gestellt. Aber fast genauso einig waren sie sich dann auch, als es darum ging, scharfe Kritik an der Kriegsführung Israels und vor allem der israelischen Armee in Gaza zu üben. Und
dann also, Katrin, das ist mir zu ambivalent.
Ja, ich finde das super. Die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben, dass es wohl so sei, dass offenkundig eine Mehrheit von Ländern für die Zeit nach dem Krieg die Gründung eines Palästinenserstaates als einzige Möglichkeit sieht, den Konflikt dauerhaft zu befrieden. Und das fand ich wirklich bemerkenswert, weil es gibt ja gleichzeitig diese Woche jetzt auch diesen albernen Deutschland-Boykott. Hast du das mitbekommen? Von Judith Butler und Annie Arnaud und Co. Genau, aber tatsächlich war Annalena Baerbock in Davos genauso klar und deutlich. Ja? Also sie hat ganz klar gesagt, das ist ein totales Desaster. für Israel, für die Zivilisten in Gaza und für die ganze Welt, was da gerade passiert. Und auch sie sieht eine Zwei-Staaten-Lösung als, Zitat, einzigen Ausweg. Und ich zitiere weiter, Israelis können nur in Frieden und Sicherheit leben, wenn die Palästinenser in Frieden und Sicherheit leben. Zitat Ende.
Das ist aber nur auch schon lange bekannt.
Ja, es ist alles lange bekannt und das wird jetzt wiederholt, aber es war lange nicht auf der Tagesordnung eines solchen Treffens.
Okay, das stimmt. Aber das Problem bleibt nach wie vor, dass ich mich frage, was soll Israel denn jetzt machen?
Ist ja jetzt nicht
so, dass nicht längst bekannt gewesen wäre, dass eine Zwei-Staaten-Lösung die ideale Lösung da unten vermutlich gewesen wäre oder vermutlich sein
gewesen
würde.
Gewesen wäre
sie,
und sein wird.
Sie wollten sie ja nicht. Also sie will ja keiner. Und jetzt, was willst du denn da jetzt machen?
Letztendlich muss es wieder an den Verhandlungstisch gehen. Und solange Israel sich aber, und das machen sie jetzt auch wieder, also selbst die USA, was ja so der wichtigste Unterstützer Israels ist. Selbst die haben gesagt, Zwei-Staaten-Lösung muss sein. Netanyahu wird jetzt in den Medien zitiert mit Zwei-Staaten-Lösung bedeutet Terror und so weiter. Ja. Ist halt auch eine sehr faule Ausrede, finde ich, weil ohne dass man sagt, okay, wir wollen die Zwei-Staaten-Lösung, wirst du die Palästinenser nicht an den Tisch kriegen, wenn du das denn willst.
Gar keine Frage, aber die Israelis, die haben ja Netanyahu gewählt. Also die wollen diese Regierung ja haben.
Wollten.
Und die wollten, die rechten Regierungen, die sie davor hatten, ist ja jetzt nicht so, dass Israel vorher ein blühendes linkes Paradies gewesen wäre oder sowas.
Die Regierung direkt davor war nicht rechts, aber ja.
So, also das Israel ist halt zumindest diesbezüglich einfach mal ein rechtes Land. Und
Umso wichtiger ist der Druck von außen. Also das ist halt das, was ich denke. Auch Baerbock, Deutschland, USA, klar, die arabischen Staaten sowieso, der Druck von außen nimmt zu. Und das macht schon einen Unterschied. Ich meine, ich will nicht unerwähnt lassen, Baerbock hat sehr klar gesprochen. Gleichzeitig hieß es in den Nachrichten, dass die Bundesregierung beschlossen hat, noch mehr Waffen an Israel zu liefern, was auch sehr stark kritisiert wird. Und schon letztes Jahr hatten sich die Waffenlieferungen verzehnfacht. Das sieht dann natürlich so ein bisschen so aus, als würden sie links reden und rechts handeln oder kognitive Dissonanz oder wie auch immer. Aber ich finde, in Deutschland geht es gar nicht anders, als dass du versuchen musst, diesen Balanceakt irgendwie hinzubekommen, weil wir sagen ja immer, Israels Sicherheit ist hier Staatsraison. Und dann gleichzeitig zu sagen, okay, aber die Zwei-Staaten-Lösung ist nach der aktuellen Eskalation wohl wahrscheinlich auch die einzige Option auf eine Lösung, was ja dann auch wieder der Staatsräson entsprechen würde, weil das ja auch um Israels Sicherheit geht. Also, ja.
Das ist alles, das redet sich so schön darüber. Aber wenn ich mir jetzt mal überlege, internationaler Druck auf Israel, das wird möglicherweise dazu führen, dass Israel einer Zwei-Staaten-Lösung auf dem Verhandlungsweg
zustimmt. Das habe ich nicht gesagt.
Das hast du nicht gesagt, ich weiß, ich spitze zu. Das erzählt sich alles sehr schön, aber wenn ich mir überlege, was will man denn machen? Wie will man denn internationalen Druck machen? Wie willst du ein Land wie Israel, womit willst du Israel unter Druck setzen?
Politisch.
Außer mit der Vernichtung.
Die eigene demokratische Bewegung im Land ist ja auch noch da und die Mehrheit für die Netanyahu-Regierung ist nicht mehr da, sondern eine Mehrheit ist dafür, dass diese Regierung an ihr Ende kommt. Also es gibt diverse Fenster.
Ganz offensichtlich ist aber doch auch in den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten eine Mehrheit der Meinung gewesen, dass es schon so in Ordnung ist, wie es jetzt ist. Ansonsten hätten die sich nicht immer wieder diese Regierung gewählt.
Aber das ist doch genau der Unterschied nach dem 7. Oktober, dass sich alle das eingeredet haben und genau auch die westlichen Staaten sich das eingeredet haben. Das ist schon alles, es ist nicht schön, wie es ist, aber es ist ja irgendwie immerhin stabil. Nein, es ist nicht. Und nein, Israel ist halt nicht sicher. Und ich glaube schon, dass das eine andere Situation ist als vor dem 7. Oktober. Und zumindest in Israel gehen die Leute auf die Straße, weil sie genau das auch formulieren und genauso sehen.
Ich könnte jetzt noch 7-mal aber sagen, wahrscheinlich müssen wir einfach gucken, was die Zukunft bringt.
Ja,
ich bin da lange nicht so zuversichtlich wie du. Also weil du kannst Israel nicht die Waffenlieferungen einstellen, du kannst Israel nicht den Geldhand zudrehen, weil alles, was du machst, um Israel unter Druck zu setzen, führt dazu, dass die Araber Israel vernichten können, wenn sie ja Bock drauf haben. Und das gilt es dringend zu verhindern. Und das weiß auch Israel.
Ja.
Und darum haut Israel ja so auf die Kacke.
Ja.
Ich sehe da keinen sinnvollen Ausweg, ja, außer dass die eine neue Regierung kriegen, wo dann vielleicht wirklich so jemand wie Zakrabin wieder das Ruder übernimmt. Also jemand, der ein bisschen klar denken kann und nicht so ein komischer Kleinkrimineller mit so ein paar Nazis im Hintergrund. Das ist, ja, also.
Kommen wir zum dritten Krisenherd, Kurdistan. Der türkische Präsident Erdogan hatte gedroht, wieder mit Truppen in Nordsyrien einzumarschieren diese Woche. Das wiederum soll eine Reaktion auf Angriffe der PKK in Nordirak sein. Die PKK ist die kurdische Arbeiterpartei, die hat dort wohl türkische Stellungen angegriffen. Und die PKK wird international, also zum Beispiel von der EU, von den USA und anderen Ländern, als terroristisch eingestuft. Jetzt schreiben manche Medien was von Vergeltung, stellen aber nicht die Frage, was die Türkei eigentlich in Nordirak zu suchen hatte. Das ist das Erste. Mhm. Und stellen auch nicht die Frage, wieso die Türkei, wenn die PKK in Nordirak angegriffen hat, nun die YPG, also die andere kurdische Kämpfergruppe in Nordsyrien angreifen will. Das Argument Erdogans ist total klar. Er sagt halt so, PKK, YPG, ist das Gleiche, ja? Das sind terroristische Kurden, fertig. Das ist aber ein Framing von Erdogan, weil er hat ein Problem. Die YPG, ich weiß nicht, ob alle sich erinnern, aber die haben an der Seite der USA halt gegen den Islamischen Staat gekämpft, ja? Also die sind die guten TM. Und die USA haben auch immer eigentlich versprochen, dass sie ihre kurdischen Partner unterstützen würden. Haben sie ein Stück weit im Stich gelassen. Also sie verteidigen jetzt die kurdischen Kämpfer nicht gegen die Türkei, was auch schwierig wäre, weil Türkei und USA beide in der NATO sind. Es ist aber genauso schwierig, dass die Türkei eben den Partner des NATO-Partners angreift, aber egal. Und außerdem gibt es noch die Women's Protection Units. Das ist so eine Art Schwesterorganisation, die berühmt geworden sind, eben weil sie auch, also lauter Frauen, die gegen den IS gekämpft haben, da gibt's Bücher und Filme drüber, die werden halt im Westen als Heldinnen gefeiert und sehr positiv gesehen, während die PKK schon klar als Terrororganisation eingestuft ist. Das heißt, letztendlich ist es ein Versuch von Erdogan, diese positive Sicht auf die YPG zu manipulieren und die Nachricht zu streuen, dass so YPG und PKK eigentlich dasselbe sind. Jedenfalls, Fakt ist, diese Woche hat sowohl die Türkei als auch der Iran, da gab es jetzt auch wieder Meldungen, dass Iran Kurden in Irak und Syrien beschossen hat, die führen weiter einen in meinen Augen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Kurdinnen und Kurden. Und nicht nur das, und das fand ich schon sehr bemerkenswert, der Iran bekriegt auch die USA und Israel. Und jetzt zitiere ich mal aus dem Times Magazine von dieser Woche. Ein Zweig der iranischen Streitkräfte feuerte am Montagabend ballistische Raketen auf das sogenannte Spionage-Hauptquartier in Erbil im Nordirak ab. Nach Angaben irakischer Quellen seien 10 Raketen in der Nähe des US-Konsulats eingeschlagen, Zitat Ende. Und diese Angriffe werden jetzt begründet als, Zitat, Reaktion auf die jüngsten bösen Taten des zionistischen Regimes. So. Das heißt, was der Iran hier eigentlich macht, indem er beschießt Kurden und Kurdinnen, argumentiert aber, sie würden das zionistische Regime und den Mossad angeblich auch bombardieren und würden die USA damit schlagen. Was aber tatsächlich passiert, ist, dass sie die Kurden treffen, die dann aber in den ganzen Texten nicht weiter erwähnt werden, aber definitiv sterben bei dem Ganzen. Und das finde ich so bemerkenswert, weil nach dem 7. Oktober, also nach dem Attentat der Hamas, habe ich so einfach nur in meinem Social-Media-Umfeld beobachtet, dass die KurdInnen eigentlich so am stabilsten waren. Ja, also wo ich so das Gefühl hatte, okay, die haben nicht ihren moralischen Kompass verloren, sondern die haben sehr schnell verstanden, das ist ein Angriff gegen Israel gewesen, aber die Hamas ist halt von Iran finanziert. Das ist genau der gleiche Feldzug letztendlich, den Iran auch gegen die KurdInnen führt. Und die haben das auch sofort zusammen gedacht, wie auch das Institute for the Studies of War übrigens. Die haben ihr Israel-Hamas-Update erscheint im Rahmen ihres wöchentlichen Iran-Updates. Also die denken das auch zusammen. Die trennen das nicht. Auch diese ganzen Angriffe jetzt, was diese Woche viel in den Nachrichten war, der Houthi-Rebellen, auch die sind von Iran unterstützt. Und ich finde es einfach nur nochmal sehr wichtig, dass man das den Leuten so ein bisschen mehr ins Bewusstsein ruft, Iran hasst Kurdinnen und Kurden genauso wie Jüdinnen, genauso wie die USA. Und das ist ein Kampf, den die da führen. Das ist der demokratiefeindliche Troublemaker gerade in der Region. Oh, wirklich.
Gerade ist gut.
Gerade
also, Iran ist schon seit vielen Jahrzehnten ein Problem. Ja.
Ja, aber das wird, ich finde, so selten miterzählt, dass das auch ein Thema sein müsste eigentlich. Und ja. Das war jetzt doch ausufernder, als ich geplant hatte, aber wollte ich nochmal unbedingt mitgeben. So viel zu den drei Krisenherden gerade.
Arbeit, Katrin,
ja,
lohnt sich immer.
Ist
was
das
wir,
so?
Wir sehen ja gerade von rechts einen Angriff auf das Bürgergeld. Ne? Das wird ja immer so ein bisschen so geframed, als würde Bürgergeld bedeuten, jeder kriegt alles geschenkt. Dabei ist es im Grunde ja nur Hartz V, also was anderes ist das ja kaum. Die Behauptung ist immer, das Bürgergeld würde dazu führen, dass die Leute nicht mehr arbeiten gehen. Dazu wird dann ein Lohnabstandsgebot imaginiert. Und von dem wird dann gesagt, dass es groß genug sein muss, um Arbeit attraktiv zu machen. Also der Lohnabstand müsse groß genug sein, um Arbeit attraktiv zu machen. Und das sei ein Gebot. Hatte ich ja schon mal, dieses Gebot gibt es nicht. Das ist nirgends kodifiziert, außer in den Köpfen der Leute, die darüber reden.
Ja.
Es gibt einen Lohnabstand. Das ist ein Maß, sage ich mal, ein ökonomisches Maß, aber niemand gebietet über die Höhe dieses Maßes. Das ist pure Willkür, was da passiert. Mit dem Lohnabstandsgebot ist immer nur gemeint, Sozialleistungen zu senken. Damit ist aber nie gemeint, zum Beispiel mal den Mindestlohn zu erhöhen entsprechend. Weil, ne, wenn man den Mindestlohn erhöhen würde, dann wäre dieses Phantomgebot ja auch schon wieder größer. Aber darum geht es denen ja nicht, sondern es sind Rechte, denen geht es immer nur gegen die Solidarität. Jetzt hat das IFO-Institut mal nachgerechnet und gibt bekannt. Die Behauptung, Sozialleistungsbezieher bekämen netto mehr Geld als Geringverdiener, ist schlichtweg falsch. Und zwar weil, ich zitiere, es die Freibeträge für Erwerbstätige bei der Anrechnung von Einkommen auf die Sozialleistungen gibt, um genau das zu verhindern, sagen die. Weiter, es wird deutlich, dass trotz der deutlichen Anhebung der Regelsätze im Bürgergeld weiterhin ein spürbarer Lohnabstand besteht.
Tja.
Was Sie auch sagen, das hatten wir neulich ja auch schon mal hier, die Langzeitarbeitslosigkeit scheint sich zu verfestigen. Und darum sagen sie auch, ich zitiere nochmal, eine Reform des bestehenden Systems wird aufgrund der teilweise äußerst geringen Anreize zur Ausweitung bestehender Erwerbstätigkeit oder Erhöhung des Bruttoeinkommens für niedrige und mittlere Einkommen trotz des existierenden Lohnabstands für notwendig erachtet. Ja, man könnte mehr tun, um mehr Leute in Arbeit zu kriegen bzw. deren Arbeit auszuweiten. Deren Problem ist natürlich, du kannst immer nur mit Durchschnitten rechnen.
Mhm.
Verfügbares Einkommen und sowas. Und wie viel Geld du aber wirklich hast, ist stark abhängig davon, wo du lebst in Deutschland. Dem Ganzen tragen sie Rechnung in ihrem Papier und benutzen das auf eine Art als Werbung für ein anderes Papier, in dem sie passende Reformvorschläge gemacht hatten, letztes Jahr schon im September. Den Link tue ich auch mal in die Shownotes, ist ein bisschen umfangreicher. Das ist Teil einer größeren Veröffentlichung vom IFO-Institut, und zwar deren Schnelldienst, was im Übrigen Schnelldienst ist ja wohl mal ein sehr geiler Name für eine regelmäßige Presseaussendung, oder?
Ja, finde ich gut, Schnelldienst.
Hab auch überlegt, dass ich mir irgendwie noch einen Account Schnelldienst. Viel geiler als Eil. September 23 haben sie es veröffentlicht. Der Schnelldienst trägt den Titel Umverteilung. Wie viel sind Deutschland die Familien wert? Und darum geht's auch. Mehrere Aufsätze, Rechnungen, Studien und so weiter zusammengefasst. Familienpolitik, Elterngeld, Gleichstellung, Kinderarmut. Also alles, was das Herz begehrt. Aber immer aus der ökonomischen Perspektive, also weniger ideologiegetrieben, als es normalerweise aus der Politik hörst, wenn darüber geredet oder nachgedacht wird. Aber ja, wir merken uns, arbeiten lohnt sich immer.
Ja, ich finde das tatsächlich eine gute Überleitung zu einem Thema, das ich mir diese Woche aufgefallen ist. Und zwar geht es um die FDP. Weil ich unnormal oft gelesen habe in der vergangenen Woche. Und das ist mir wirklich, also ich habe gedacht, nicht schon wieder, was? Also es war so wie ein Murmeltier-Effekt in meinem Kopf, dass Politiker XY von der FDP dieses und jenes blockiert. Deswegen.
Du hast meinen Blue Sky-Feed gesehen?
Nee,
das
hab
ist
ich nicht.
witzigerweise, es ist mir exakt, das ist mir auch aufgefallen. Irgendwann habe ich gedacht, ich poste hier schon wieder irgendwas, wo die FDP was blockiert, wo sie gegen was ist, wo sie was. Ja.
Ich dachte,
das wäre nur meine selektive Wahrnehmung gewesen.
Nein. Ah. Ich habe dann gesagt, ich nehme es mal mit in die Sendung und habe so eine Art Medley aus verschiedenen Schlagzeilen draus gemacht. Es sind alles Zitate. So. Erstes Zitat. Schon vor einem Jahr wollte Innenministerin Faeser das Waffenrecht verschärfen, doch die FDP blockiert ihren Gesetzesentwurf. Nächste Meldung. Eigentlich sollte die für Anfang 2024 geplante Familienstartzeit für mehr Gleichberechtigung in den ersten Wochen nach der Geburt sorgen und Mütter entlasten. Doch die FDP ist der Meinung, es werde schon genug für Eltern getan. Nächste Meldung. Die EU-Lieferkettenrichtlinie war beschlossene Sache. Nun droht aus Deutschland erneut eine Last-Minute-Blockade der FDP. Nächste Meldung. Wirtschaftsminister Robert Habeck will deutsche Solarunternehmer mit einer Bonuszahlung vor fernöstlicher Billigkonkurrenz schützen. Doch die FDP blockiert. Nächste Meldung. Das kommunale Vorkaufsrecht gilt bisher vor allem als Instrument im Kampf gegen hohe Mieten. Das deutsch-französische Zukunftswerk empfiehlt, es auch hierzulande gegen die fortschreitende Versiegelung des Bodens zu nutzen. Bauministerin Clara Geiwitz, SPD, will es wieder einführen, doch Justizminister Markus Buschmann, FDP, blockiert es seit fast 2 Jahren. Und jetzt kommt's, wegen eines sachfremden Streits mit Innenministerin Nancy Faeser über die Vorratsdatenspeicherung.
Ich glaube, er heißt Marco Buschmann, aber ich werde das übernehmen, ihn nur noch Markus zu nennen, um
habe ich Markus
eine Verachtung
gesagt?
Zum Ausdruck
das war einfach nur verliebt.
Bernd Höcke und Markus Buschmann.
Dann weiter geht's. Tierwohlumlage. Jochen Borchert attackiert FDP wegen Blockadehaltung. Und zu guter Letzt, Bundesfinanzminister Christian Lindner hat der Einführung eines Klimagelds in der aktuellen Legislaturperiode eine Absage erteilt. Die FDP setzt damit in einer äußerst heiklen Phase die gesellschaftliche Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen aufs Spiel. Ich würde sagen, to be continued, es waren nur die Meldungen aus der letzten Woche. Nur eine Woche. Eine Woche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Meldungen. Also einmal pro Tag. Hat die FDP im Schnitt was blockiert letzte Woche?
Ja, Teile davon kann ich sogar ein bisschen verstehen, einerseits. Andererseits habe ich das Gefühl, dass die FDP da die Strategie fährt, den Hass auf die Grünen zu verstärken.
Ja.
Weil das immer irgendwie, irgendwas, das lässt sich immer dahin schieben oder so erzählen, dass die Grünen eigentlich euch das Geld aus der Tasche ziehen wollen und wir verhindern das. Ich kann mir vorstellen, dass es beim verrohten Bürgertum sehr gut ankommt. Aber ich glaube nicht, dass das verrohte Bürgertum deswegen die FDP wählen wird.
Ja, das glaube ich auch.
Ich kann mir nicht vorstellen, also das wird funktionieren, was sie da machen. Der Hass auf die Grünen wird stärker. Natürlich nicht bei denen, die sowieso Grüne wählen würden. Also die
Leute gehen dann zur AfD. Ne?
Ja, oder zur CDU. Ich gehe mal zur CDU. Also wir müssen jetzt mal, die Nazis können wir da sogar außen vor lassen. Aber wenn ich jetzt zum verrohten Bürgertum gehören würde, dann würde ich halt CDU wählen. Ja. Aber garantiert nicht die FDP.
Ja.
Weil das ist ein ganz, ganz, und das ist eigentlich das Schlimme daran, das ist ein absolut unzuverlässiger Haufen, die FDP. Die, mit denen kannst du nichts auf, die kannst du dich nicht verlassen. Das ist, nee, die würde ich im Leben nicht wählen, selbst als verrohter Bürger nicht. Das mit dem Klimageld ist eine ganz interessante Sache, da habe ich dann auch nochmal reingeguckt. Das Problem ist ja, also Lindner sagt ja, nix Klimageld. Und wenn ihr unbedingt Klimageld auszahlen wollt, dann nehmt das gefälligst aus dem Klimatransformationsfonds, weil dafür ist er da.
Nein.
Jetzt sagt Habeck aber, na, wir zahlen aus dem Klimatransformationsfonds, zahlen wir Subventionen für die Chipfabrik. Weil das ist ja irgendwie,
dafür ist
das
ja auch nicht da.
Dafür ist er auch nicht da.
Ja.
Genau. Es ist Geld da, sagen wir mal so, es ist Geld da. Das könnte man tatsächlich als Klimageld auszahlen, aber wir bezahlen davon lieber Chipfabriken. Das ist im Moment der Streit und ich finde das einen ganz interessanten Streit, weil ich finde da auch Habeck nicht ganz redlich, dass der die Kohle für die Chipfabriken aus dem KTG nimmt. Weil wenn er die nicht nehmen würde, wären auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, wie viel das insgesamt sind, ich glaube 15 Milliarden? Faktencheck bitte.
Ja.
Also es wären etliche Milliarden, wären auf einmal frei, mit denen man irgendwas machen könnte, was tatsächlich der Klimatransformation dienlich ist. Und das Klimageld auszuzahlen, ist der Klimatransformation dienlich. Ne, weil da geht es ja wirklich um Akzeptanz. Und was Lindner da gerade macht, das ist ganz clever. Einerseits sagt er, guck mal hier, der Habeck, der ist tatsächlich nicht wirklich redlich. Andererseits schafft er es aber auch dadurch, dafür zu sorgen, dass die Leute die Energiewende ablehnen oder zumindest weniger geil finden, weil sie mehr dafür bezahlen müssen.
Ja,
das heißt, die FDP versucht alles momentan, dass es tatsächlich, abgesehen davon, dass sie den Hass auf die Grünen erhöhen wollen, ich glaube, die einzige Konstante in der FDP-Politik, die wir sehen können, ist, dass sie um jeden Preis die Energiewende verhindern oder verzögern will. Und ich habe noch nicht verstanden, warum.
Ja, das ist schon interessant.
Weil das der verlängerte Arm der fossilen Industrie ist? Nee, das ist mir zu billig. Das ist sogar mir zu billig. Ich habe noch nicht verstanden, warum die das tun. Das erschließt sich mir nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber vielleicht finden wir es irgendwann raus. Zu viel zur FDP.
Ich habe was zu essen mitgebracht. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal ist ein Bürgerrat unmittelbar vom Bundestag beauftragt und organisiert worden, und zwar der Bürgerrat Ernährung im Wandel. Die haben getagt bzw. beraten, so Bürgerräte, die setzen sich dann in regelmäßigen Abständen zusammen und diskutieren und laden Fachleute ein, die ihnen was erzählen. Von September bis Januar haben die beraten, und zwar, was sich ändern sollte an der deutschen Ernährungspolitik. Ich sage sollte, nicht soll, weil unsere PolitikerInnen natürlich sich weigern, die Entscheidungen von solcherlei Einrichtungen dann irgendwie bindend zu machen. Keine Ahnung, ob es aus Feigheit ist oder weil sie sich für was Besseres halten oder vielleicht auch Präsentkörper, keine Ahnung. Wie auch immer. Diese Woche hat der Rat seine Empfehlungen vorgelegt. 9 Empfehlungen sind es. Und zwar folgende. Kostenfreies, gutes Mittagessen in Kitas und Schulen. Ein verpflichtendes staatliches Lebensmittellabel. Große Supermärkte dürfen kein Essen mehr wegwerfen.
Halleluja.
Ein neues verpflichtendes Tierwohl-Label. Weniger Steuern auf gesundes und klimaschonendes Essen. Gesünderes Essen in Krankenhäusern und Pflege- und Seniorenheimen. Eine neue Abgabe auf tierische Produkte, also eine Tierwohlprämie für die Landwirtschaft, hinten raus dann. Energy Drinks erst ab 16 Jahren. Wo ich dann, da habe ich gedacht so, okay, ich bin alt. Also, hä? Und der letzte Punkt ist mehr und transparentere Lebensmittelkontrollen. Und das Lustige ist ja daran, wenn man sich das mal so durchliest, es gibt auch noch das wesentlich ausführlicher.
Die erklären Artikel. Das ja alles.
Genau, ich will einen Artikel in der Zeit, wo das nochmal ausführlich erklärt ist. Aber was ich sehr, sehr lustig finde, ist, wenn man mal die Bürgerinnen und Bürger über solche Dinge entscheiden lässt und sie das vor allen Dingen weitestgehend unbeeinflusst von Präsentkörben der Industrie Bürgerinnen und Bürger das entscheiden lässt, dann kommen immer ganz, ganz andere Sachen dabei raus, als bei unseren Politikern und Politikerinnen, die ja angeblich ausschließlich ihrem Gewissen verpflichtet sind. Ja, gut. Es kann jetzt natürlich sein, dass der überwiegende Teil unserer ParlamentarierInnen solcherlei sozialistischen, ja kommunistischen Vorschläge einfach nicht mit dem Gewissen vereinbaren kann.
Ist dir das auch begegnet, dass das als sozialistisch abgekanzelt wurde? Ich habe ja, das natürlich.
Sicher. Ja, hier so.
Okay, das ist also das neueste Framing.
Ja, das ist ja so Amto, dieser ganz komische rechte Rand der CDU. Furchtbar. Das kann sein, das kann ja sogar sein, dass so ein Vogel wie der Amtor das tatsächlich nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, weil ich glaube nämlich, dass der ein ganz fragwürdiges Gewissen hat. Aber das mit die Theorie mit den Präsentkörben, ne? Ich finde die plausibler.
Ja.
So, es gibt jetzt einen, zu diesem Bürgerrat gibt es einen Einsetzungsbeschluss, was ich auch ein schönes Wort finde. In diesem Einsetzungsbeschluss steht drin, der Bürgerrat soll dazu dienen, Zitat, ein genaues Bild davon zu bekommen, welche Maßnahmen die Bürgerinnen und Bürger für eine gesündere und nachhaltigere Ernährung wünschen oder welchen Betrag sie selbst dafür bereit sind zu leisten. Mit anderen Worten, der Bundestag benutzt das mit ein bisschen mehr Gewicht als eine normale Meinungsumfrage, aber mit immer noch viel zu wenig Gewicht, um den demokratischen Prozess vielleicht mal ein bisschen zu modernisieren, ohne ihn gleich zu faschisieren.
Ja, ich finde ja noch ein weiteres wichtiges Argument gegen die Theorie der Präsentkörbe, sage ich jetzt mal, ist, dass natürlich Politikerinnen und Politiker, ich kenne das auch, und ich war nur in einer Jugendorganisation, einer politischen Partei, aber wenn du da einmal drin steckst, dann bist du eigentlich jeden Tag konfrontiert mit diesen Ja-Abers. Ja, aber wenn wir jetzt das tun, dann ist ja auch das. Und dann, wenn wir aber das tun, dann geht ja das nicht. Und was ich vorhin auch meinte mit dem Kuhhandel und so, und das schon so viele. Ja, also hast du ja auch bei jedem Gesetzgebungsverfahren, wie kompliziert das geworden ist, weil es ja schon tausend andere Gesetze gibt und man gucken muss, gibt es da irgendwelche Dominoeffekte oder so, die da entstehen könnten. Und von sowas,
Fahrtabhängigkeit heißt das
ja,
Wort.
und von sowas sind natürlich diese Leute in den Bürgerräten komplett frei, was aber auch
Ja.
ein Vorteil ist.
Ein absoluter Vorteil,
Ja.
weil diese Pfadabhängigkeiten, das wäre ja eigentlich das, was die Politik lösen müsste. Dass man sagt, so, wir machen jetzt diese 9 Punkte des Bürgerrates
Ja.
und euer Job ist es,
zu gucken, wie.
Die Kollateralschäden, die auf dem Weg sind, auszugleichen. Sagen, oh, da hinten, oh nee, da ist was umgefallen, dann heben wir das jetzt auf, dann heben wir das jetzt. Wir sind sowieso als Staat fürchterlich überreguliert.
Mhm.
Ja, wir regulieren uns ja zu Tode und es wird immer kleinteiliger und granularer. Mhm. Und wenn wir sowieso schon in der Lage sind, was wir offensichtlich sind, so granular zu regulieren, dann sind wir doch bitteschön auch in der Lage zu sagen, okay, das machen wir jetzt, das ist der Beschluss, das ist unser Ziel und jetzt regulieren wir, wie wir dieses Ziel möglichst erträglich für alle machen. Die Oma mit dem kleinen Haus und so weiter.
Mhm.
Was übrigens fällt mir, wo du das gerade sagst, fällt mir das ein. Also dass, wenn man in so einer Partei ist, dann ist man ja diese ganzen Ja-Abers und die Pfadabhängigkeiten und so. Es gibt anscheinend noch einen Effekt und den habe ich gestern Abend. Gestern Abend lief im Ersten unter Ausschuss der Öffentlichkeit, also sehr spät abends, eine Dokumentation und zwar Wir waren in der AfD, hieß das Ding.
Mhm.
Aussteiger berichten. Da durfte dann auch dieser, wie heißt der eine, wie ist denn der Professor Dingens,
Der die gegründet hat, oder was?
Nee, der nicht, der Lücke, der danach war nochmal so ein großer mit so einem riesigen Kinn, der beim Sprechen immer dumm mit dem Mund gezuckt hat. Wie hieß denn der nochmal? Egal, der war auch eine Zeit lang AfD-Vorsitzender, der durfte dann auch da so tun, als wäre er völlig harmlos und ist ja Schnurz. Jedenfalls, ne, der AfD-Funktionär, hoher AfD-Funktionär, der dann auch irgendwann rausgegangen ist, als die Faschos dann endgültig übernommen hatten. Der dann auch die ganze Zeit nur erzählt hat, wie eigentlich ein völlig liberal und überhaupt nicht rechts er ist und so. Und ich dachte nur, ja, Leute, guckt euch mir Zitate von dem an, wo dann auch gesagt, ja, das musste ich ja sagen, ich musste ja die Partei irgendwie befriedigen und bedienen.
Mhm.
Aber was viel interessanter war, sie haben 3 Aussteiger gehabt, 4 Aussteiger, die relativ am Anfang 2015 schon in die Partei eingetreten sind. 2 davon mit Migrationshintergrund. Mindestens einer, oder waren das beide, das weiß ich so. 2 davon mit Migrationshintergrund, also mit, ich glaube, sag mal, sichtbarem Migrationshintergrund. Der eine, so hier Kontingentflüchtling, Russlanddeutscher, also ein Weißer, aber letztlich auch mit einem Migrationshintergrund. Und eine Frau. 2 von denen waren, glaube ich, sogar schwul. Also mindestens einer war schwul, eventuell auch 2. Also so wirklich, wo du denkst, so, Leute, was habt ihr in der Faschopartei verloren? Schwule Migras in der Faschopartei. Geht's noch? Ja, so, das ist so, wo du sitzt und ich so, hallo? Und die haben aber auch sehr gut erzählt, wie sie dann zu der Partei gekommen sind und wie sie als schwule Migras da überhaupt reingehen konnten, weil nämlich da, wo sie die Partei erlebt haben, früh erlebt haben, als sie eingetreten sind, die Partei überhaupt nicht schwulenfeindlich, migrafeindlich war, sondern das hat sich entwickelt. Vor allen Dingen auf Basis dieser Ortsgruppen. Aber was mehrere von denen gesagt haben, ist, wenn du dann einmal da drin steckst, dann sind sämtliche Informationen, die du bekommst, also Informationsressourcen über den Zustand der Gesellschaft, geprägt durch die Ideologie der Partei, in der du dich befindest. Das mag in der AfD jetzt extremer sein, als es vielleicht bei den Grünen oder bei der FDP ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch bei den Grünen und bei der FDP so ist, dass du die Gesellschaft gar nicht mehr in ihrer Gesamtheit wahrnimmst, sondern immer gefiltert durch die Ideologie, die dich erstens in die Partei gebracht hat und zweitens dann auch in der Partei hält. Das fand ich einen total spannenden Aspekt. Mhm. Und das ist ein Gucktipp. Also ich habe mich um eine Stunde Schlaf gebracht, weil ich das unbedingt zu Ende sehen wollte. Ja, ja. Also war wirklich spannend. Auch interessant auch diese Typen, die dann in der Partei waren und ausgestiegen sind. Das waren alles jüngere Leute.
Mhm.
Die sind trotzdem alle ein ganz bestimmter Menschenschlag.
Mhm.
Und den würde ich, also.
Gerne verstehen?
Nee, ich glaube, ich habe den verstanden. Und die Der ist autoritär oder zumindest autoritätsoffen, kamen die mir alle vor. Also die kamen mir alle mit, und zwar so ein bisschen so wie der Lindner, der hat ja auch so eine autoritäre Schneidigkeit, weißt du? So würde nur noch fehlen, dass er eine Hayat-Frisur hat, würde ich ihm auch glauben.
Also was ich oft fand, es gibt ja diverse solche AussteigerInnen und ich fand eins, eint die nämlich, sie finden eigentlich alles Linke doof.
Selbst das war da nicht.
Auch nicht, okay.
Der eine ist Sozialpädagoge, der andere, die fanden nicht alles Linke doof. Nee, das war eher so was Autoritäres, was Herrisches. Aha. Also sie hatten alle was Herrisches an sich.
Aha. Ja, interessant. Fand ich, das muss ich mir spannend. Mal angucken.
Also, schöner Film gewesen. Ja, Gucktipp. Und weil ich jetzt so viel über den Gucktipp geredet habe, fliegt schon mal mindestens eins meiner beiden Überhangsthemen wieder raus in die nächste Woche. Und irgendwann ist es dann auch nicht mehr aktuell.
Na, wir werden sehen. Kommen wir zum Blick über den Tellerrand. Wir haben schon über Davos kurz geredet, also am Rande. Wo wir aber, glaube ich, dringender mal hinschauen sollten, sind eigentlich mehrere Gipfel, die in Afrika diese Woche in Uganda am Viktoriasee stattfinden oder auch schon stattgefunden haben oder stattfinden werden, die sehr wichtig sind für viele Länder. Viele davon haben wir gerade gar nicht so auf dem Schirm, sind eben nicht die reichsten Länder, ja. Und was da so alles auf den Tagesordnungen steht und warum wir da wirklich unbedingt hinschauen sollten, das erzählt uns die Scham.
Ja, hi Kader. Erstmal vielen lieben Dank an Simone Schlindwein von der Taz, die genau eben dazu einen Artikel geschrieben hatte. Es handelt sich nämlich um drei große Gipfel oder große Treffen. Zwei davon, da kommen mehr als 120 Länder zusammen. Also so groß. Alle finden in Uganda statt, in Kampala. Also da ist einmal der NAM-Gipfel, so der Non-Aligned Movement-Gipfel. Ich weiß nicht, ob man ein AM oder NAM sagt. Das Treffen der G77 und das Sondertreffen des Regionalblocks der IGAD. Um was es ein bisschen bei den jeweiligen Gipfeln geht, also zum Beispiel jetzt bei dem Non-Aligned Movement-Gipfel, das war jetzt diese Woche genau, also für all die, die es nicht kennen, das Non-Aligned Movement, das ist ein UN-Forum, das sich bereits 1960 formiert hat und da kommen eben 120 Länder zusammen, die meisten eben aus Afrika, Asien und Südamerika. Das sind die Länder, die sich während des Kalten Krieges bewusst keinem der beiden großen Blöcke zugeordnet hatten und die sich jetzt eben diese Woche getroffen haben. Und es geht vor allem eben auch um die Besprechung von so globalen Themen. Ugandas Außenminister Odong hat am Ende des Gipfels zum Beispiel auch betont, dass angesichts der aktuellen, vielschichtigen, globalen Krisen, gleichzeitigen Krisen, Multilateralismus und Solidarität mehr denn je gefordert sind. Das ist erstmal zu diesem NAM-Gipfel. Dann fand gestern das Sondertreffen der Länder statt, die Mitglied im Regionalblock Intergovernmental Authority on Development, also kurz IGAD, sind. Auf der Agenda standen zwei sehr, sehr große Themen eigentlich. Einmal das Thema der Krieg im Sudan und das zweite Thema die eskalierende Lage zwischen Somalia und Äthiopien. Da gab es auch viel politisches Drama um dieses Treffen herum und die Tage vorher. Sudans Außenministerium beispielsweise hatte seine IGAD-Mitgliedschaft aus Protest suspendiert. Äthiopiens Premier wollte nicht kommen. Zuerst einmal dazu, wieso Äthiopiens Premier nicht kommen wollte. Äthiopien hat zu Beginn des Jahres, ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, aber ein Abkommen unterzeichnet, eine MOU, ein Memorandum of Understanding mit Somaliland. Das ist eine abtrünnige Region oder von Somalia abtrünnige Region, das international nicht anerkannt wird. Trotzdem hat Äthiopien damit Somaliland eben ein Abkommen unterzeichnet. Laut diesem darf Äthiopien nun einen Militärstützpunkt am Roten Meer in Somaliland errichten. Somalias Regierung natürlich hat diesen Deal für ungültig erklärt und nennt ihn eine Verletzung der Souveränität des Landes. Das war jetzt die ganzen letzten Wochen, das haben die Schlagzeilen dort eben dominiert, dieses Thema. Und es gab auch noch eine kleine Eskalation. Da wollte zum Beispiel eine hochrangige äthiopische Delegation auch nach Somaliland reisen. Und dann wurde die Maschine von Ethiopian Airlines auch gar nicht zugelassen, wurde die Landeerlaubnis verweigert. Also sehr viel Spannung, was dieses Thema angeht. Und hier wollte eben die IGAD vermitteln. Ich glaube, das haben sie auch getan. Es ist jetzt kein großes Ergebnis dabei rausgekommen. Es wird immer noch mal daran appelliert, dass man hier Ruhe bewahren muss, dass man in den Dialog treten soll, dass die Souveränität natürlich gewahrt werden muss. Und dann aber gab es dieses zweite große Thema, und das ist eben Sudan. Und da muss ich ein wenig weiter ausholen, denn der Sudankrieg, der by the way noch nicht vorbei ist und immer noch viele Menschenleben kostet, naja, da wendet sich gerade das Blatt, denn es scheint so, als würde die Rebellenmiliz RSF die Oberhand gewinnen. Sie nehmen immer mehr Gebiete ein. Hameti ist auch auf internationalen Konferenzen gesehen, also gibt sich als Staatsmann. Also er wird zunehmend eben auch normalisiert. Uganda selbst hat ihn zu dem IGA-Treffen auch eingeladen gehabt. Und Sudans Außenministerium steht zum Beispiel nicht der RSF nahe, sondern eben dem General Al-Burhan, wirft natürlich jetzt nun Uganda und der IGA oder IGAD vor. Verzeihung, dass ich das manchmal so ausspreche und so. Wirft denen eben vor, parteiisch zu sein. Die Souveränität des Landes werde dadurch verletzt, wenn eben Hameti so hofiert werde. Dafür hat dann Sudans ehemaliger Premierminister Hamdok teilgenommen. Der ist Vorsitzender auch der Koalition der Zivilgesellschaft, auch Takadum genannt. Vertreter von Takadum hatten sich auch bereits Anfang des Jahres mit Hameti getroffen. Es geht vor allem um Friedensverhandlungen. Man möchte ein Ende dieses Krieges unbedingt herbeiverhandeln. Der Hameti hat sich auch mehrfach eigentlich in den vergangenen Wochen dazu bereit erklärt, zu Friedensgesprächen mit seinem Rivalen Al-Burhan. Dazu ist es leider nicht gekommen, zu diesen Friedensgesprächen. Die hätten eigentlich gestern stattfinden sollen. Es wäre das erste Mal eigentlich gewesen, dass sich die zwei in einem Raum eingefunden hätten, aber es hat dann leider nicht geklappt. Und ein Frieden ist allemal vonnöten, was diesen Krieg angeht. Also ein kleines Update. Inzwischen sind rund 7,6 Millionen Menschen auf der Flucht. Rund 25 Millionen sind laut UN auf Hilfeleistungen angewiesen. Und 12.000 Menschen sind gestorben bereits. Die Dunkelziffer der Toten ist wahrscheinlich weit höher. Hinzu kommt einfach auch, dass die ganze Lage einfach katastrophal ist. Das Gesundheitssystem ist zum Großteil außer Betrieb, die Stromversorgung schlecht oder vielleicht auch gar nicht vorhanden. Und es verbreiten sich mittlerweile einfach auch Krankheiten wie Cholera im Land. Hilfsorganisationen haben den Sudan verlassen. Es fehlen Gelder, um den Menschen vor Ort zu helfen. Also diese Friedensgespräche müssen stattfinden. Und da appelliert auch eben das Abschlusskommuniqué von diesem Treffen auch sehr stark. Und dann gibt es noch das letzte Treffen, das dann auch stattfindet, das Treffen der G77 plus China. Das findet auch in Kampala statt, aber erst nächste Woche. Darin sind 135 Länder vertreten, nochmal größer. Der Zusammenschluss, der repräsentiert damit etwa 80% der Weltbevölkerung. Die G77 gilt, gemessen auch an der Bevölkerung und an der Mitgliederzahl, als größte Gruppe innerhalb der Vereinten Nationen. Sie hatten sich auch schon letztes Jahr getroffen, also für all diejenigen, die sich denken, was sind denn so ein bisschen ihre Themen? Die hatten sich schon letztes Jahr getroffen und in ihrer Abschlusserklärung damals ging es vor allem um die Forderung nach einer gerechteren internationalen Wirtschafts- und Sozialordnung. Es sind vor allem Länder des globalen Südens in dieser G77 vertreten und deswegen ist die Forderung auch eher an die wirtschaftlich stärkeren Nationen gerichtet. Ich bin gespannt, ob diese Forderung oder was auch nächste Woche natürlich auch bei diesem Treffen thematisiert wird und ob eben diese ganzen Themen vielleicht auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz nächsten Monat überhaupt Platz finden werden, weil da werden wir auf jeden Fall hingucken. Das ist ja auch eines dieser größeren Treffen, die auf so ein bisschen auch auf Davos-Ebene sind. Ja, aber unglaublich krass, oder? Dass so viele Gipfel stattfinden und wir beide auch irgendwie ein bisschen auch Schwierigkeiten hatten, sehr viele Artikel dazu zu finden bei uns. Ich habe jetzt einige aus afrikanischen Nachrichtenseiten eben reingetan, aber ich bin deswegen umso froh, dass die Wochendämmerung dafür Platz macht.
Dank Simone Schlindwein, muss man natürlich nochmal wiederholen. Simone Schlindwein, ja. Weil die Taz auch dafür, also traditionell und schon seit Jahrzehnten, weiterhin immer Platz macht.
Simone Schlindwein hat mir mein erstes Tannenzäpfle kredenzt.
Da gratuliere ich.
Wahnsinn, oder? Oh, von der habe ich das. Also die von, ja, kannte ich vorher nicht, das Bier, bis sie damit ankam.
Ja. Naja gut, du bist halt nicht aus dem Ländle, gell?
Ich bin halt nicht aus dem Ländle, nee. Ist aber auch schon sehr lange her. Über 20 Jahre ist das her. Was ich ganz interessant finde, ist vielleicht auch eine kleine Kritik an uns jetzt, an unserem Blick auf die Welt. Es finden überall Gipfel statt und wir kriegen davon ja gar nichts mit. Ja, aber müssen wir das eigentlich? Sind wir so, also es ist natürlich auch wieder überspitzt, aber sind wir so wichtig für diesen Planeten, dass wir alles mitkriegen müssen, was auf diesem Planeten läuft? Ist nicht, was in Subsahara-Afrika passiert, ist das nicht im Wesentlichen erstmal die Sache der Leute in Subsahara-Afrika? So? Also.
Jein.
Mir geht's ja genauso. Ich sag ja auch, ne, wie ich eben sagte, die Auslandsberichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks halte ich für katastrophal. Das ist, im Grunde ist das doch ein komplett eurozentrischer Blick auf die Welt auch wieder, oder?
Nee, finde ich eben nicht. Aber Das ist eine ganz, ganz grundsätzliche Debatte, die man wahrscheinlich stundenlang führen könnte, weil ich an vielen Stellen der deutschen Politik geht es nicht, das nicht zu denken in internationalen Rahmen. Also wie vorhin mit den Dominosteinen, du entscheidest hier irgendwas, weiß ich nicht, politisch, oder triffst eine Konsumentscheidung, auch im ganz Kleinen, du triffst irgendeine Konsumentscheidung und das hat Auswirkungen, die gar nicht hier in Deutschland zu spüren sind, sondern irgendwo anders auf der Welt. Dieses Lieferkettengesetz zum Beispiel ist ja ein Beispiel dafür. Und insofern finde ich es eigentlich total wichtig, dass man die Debatten und die Politiken und die Auseinandersetzungen in anderen Teilen der Welt auf dem Schirm hat und auch die Perspektiven der Menschen, die dort leben, mit einbezieht. Also gerade bei dem ganzen großen Thema Klimawandel ist es ja überhaupt nicht anders möglich. Also wir müssen ja gemeinsam daran arbeiten. Und wir haben uns irgendwann mal entschlossen, weltweiten Handel zu betreiben. Also deswegen, wir haben uns entschlossen, miteinander zusammenzuhängen. Nur irgendwie politisch wollen wir das nicht so gerne. Also das, die Politik sollen ja alle mal machen, was sie denken. Das ist so ein bisschen was ich kritisieren würde sogar, dass die wirtschaftliche Globalisierung, die ist weit, weit vorangeschritten, super schnell. Und das ging nicht immer nur zum Vorteil der ärmeren Länder. Aber die politische.
Nicht immer nur ist schön.
Die politische Dimension des Ganzen, ja, Thema Ausbeutung, Thema, wer sind die Leidtragenden unserer Klimazerstörung, die wir machen, oder wir sind zuerst die Leidtragenden. Wir werden alle irgendwann Leidtragende sein, aber schon jetzt gibt es eben, gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent, wahnsinnige Probleme. Deswegen, das ist Verantwortung letztendlich einfach nur zu sagen, ja, das ist wichtig. Und die Medien, also da haben die Medien ja immer die Aufgabe, die haben ja die Aufgabe, die deutsche Politik auch zu kontrollieren und, wie heißt es auf Deutsch, accountable zu halten, also
zurechnungsfähig.
Zur Rechenschaft zu ziehen.
Ja.
Ja. Und da gehört das für mich absolut mit dazu. Wenn man denn der Meinung ist, dass es, ne, dass kein Mensch irgendwie weniger wert ist, der Meinung bin ich halt, dann kann man das nicht getrennt denken, finde ich.
Ist ein gutes Argument, weil bisher habe ich immer nur gedacht, das wäre so mein persönliches Hobby, so viel vom Ausland mitkriegen zu wollen. Aber ist doch schön, ja. Ich hab jetzt eins der Themen, die ich liegen gelassen habe letzte Woche, nehme ich jetzt mal in die Hand. Ich habe mir neue Brillen geholt. Und zwar eine normale Brille und eine Computerbrille. Ich habe ja Gleitsichtgläser, das heißt, ich habe durch ein Glas kann ich sowohl Weitsichtigkeit als auch Kurzsichtigkeit korrigieren. Und wenn du Gleitsichtbrillenträgerin bist, dann hast du Schwierigkeiten auf mittlere Distanz mit dieser Brille zu sehen. Man kann das, aber man muss seinen Kopf komisch halten. Darum gibt's Computerbrillen, das sind sozusagen halbe Gleitsichtbrillen. Damit kann ich nah gucken, damit kann ich auf mittlere Distanz 2-3 Meter gucken, aber darüber hinaus auf 5 Meter, 10 Meter, 100 Meter wird alles unscharf. Das sind Computerarbeitsplatzbrillen, so nennt man die halt. Jedenfalls habe ich mir 2 Brillen geholt, neue Brillen. Und habe dabei gedacht, weil diese Gleitsichtgläser, die sind unfassbar teuer. Das ist so die Vorgeschichte jetzt gerade. Also, oder muss ich anders sagen, meine Gleitsichtgläser sind unfassbar teuer, weil ich es mir leisten kann, unfassbar teure Gleitsichtgläser mir einbauen zu lassen. Die gibt es auch in günstiger, Aber selbst günstige Gleitsichtgläser sind immer noch unfassbar teuer für viele, 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 viele Menschen, die eigentlich Gleitsichtgläser haben wollen würden. Und damit meine ich jetzt nicht in Subsahara-Afrika, sondern damit meine ich jetzt tatsächlich hier in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt. Eine einfache Gleitsichtbrille mit einem, wenn du hier zum großen Brillenladen gehst, mit Nulltarifgestell und nimmst einfach die schwächsten Gläser ohne Entspiegelung, ohne Härtung, ohne alles, du bist immer noch fast 200 Euro los.
Oh, krass.
Vielleicht gibt es das auch manchmal im Angebot für 150 oder so, ja. Aber es ist trotzdem, es ist immer noch viel Geld. Und dann habe ich so gedacht, wie viele Leute mögen ohne eine geeignete Brille rumlaufen, weil sie sich das einfach nicht leisten können. Also wenn du nur eine Einstärkenbrille brauchst, dann geht's noch. Ja? Die kostet dich irgendwie, also du kriegst eine Einstärkenbrille, kriegst du hier beim Kistenschieber, beim Brillenkistenschieber für 30, 40 Euro. Ja? Das ist okay. So, und dann gibt's, die haben dann auch so ein Versicherungsding, da zahlst du jedes Jahr 10 Euro und kriegst dann alle 3 Jahre sowieso eine neue Brille und sowas. Das kriegt man gerade noch hin. Aber auch nur gerade so. Weil ich würde mal davon ausgehen, wenn man sich so Niedriglohnsektor und sowas alles anguckt, Mindestlohn, Bürgergeld und sowas, ich würde mal davon ausgehen, dass jeder Vierte, jeder Fünfte in diesem Land am Ende des Monats nicht mal mehr genug Geld übrig hat, um was Ordentliches zu essen. Geschweige denn Geld für eine Brille zurückzulegen, obwohl sie vielleicht nötig ist. Das heißt, man schlägt sich so lange durch, wie es nur irgendwie geht und macht damit sein Leben schlechter. Sowas in der Art habe ich dann irgendwo in eins der Socials geschrieben, also mich im Grunde öffentlich gefragt, was machen eigentlich all die armen Menschen? Ja, mit wie schlechten Brillen laufen die eigentlich in der Gegend rum, wenn überhaupt sie mit Brille in der Gegend rumlaufen, obwohl sie es mit, weil, ne, die Hälfte aller Deutschen trägt eine Brille. Ein Viertel aller Deutschen trägt die Brille regelmäßig. Das sind viele, das ist ein Riesen. Darum ist übrigens auch dieses, die Krankenkassen bezahlen Homöopathie, aber Brillen bezahlen sie nicht. Das ist halt ein totales Schwachsinnsargument. Ne? Weil du kannst nicht mal eben für 20 Millionen Leute die Sehhilfe über Krankenkassen irgendwie abrechnen. Ja, da kannst du einen Zehner dazugeben oder so. Und dann bist du aber immer noch doppelt so teuer, wie die Homöopathie im Jahr kostet. Mhm. Anderes Thema. Hab das so in Social geschrieben und dann schreibt mir jemand zurück, hier, guck mal hier. Und das ist jetzt der Blick in den globalen Süden, den sogenannten. Weil auch wenn das bei uns scheiße ist, ne, ja, irgendwie kriegst du eine funktionierende Brille immer noch hin. Habe ich ja gesagt, billige Einstärken. Kannst auch 2 Einstärkengläser nehmen, billige. Ne? Eine Kurzsicht, eine Weitsichtbrille. Kannst du alles machen. So, wir kriegen das hier irgendwie noch hin. Aber 950 Millionen Menschen weltweit bräuchten eigentlich eine Brille, können die sich aber nicht leisten.
Das ist
fast 1 Milliarde, ja, völlig irre. So, und es gibt eine Organisation, wahrscheinlich mehrere, ich habe diese eine jetzt gezeigt gekriegt, die versuchen, das dazu helfen. Und diese Organisation heißt Ein-Dollar-Brille. Mhm. Die sind unterwegs momentan in 11 Ländern, in Asien, Afrika, Südamerika und arbeiten da laut Selbstbeschreibung an augenoptischer Grundversorgung.
Cool.
Was sie haben, ist, sie haben Brillengestelle aus einem Federstahlrahmen, der auf einer mechanischen, wie heißt das, wenn es nicht mit Strom betrieben ist? Nicht mit Strom betriebenen. Auf einer mechanischen, nicht mit Strom betriebenen Biegemaschine werden die Dinger hergestellt. Also brauchst keinen Strom, keine Elektrizität, einfach nur Handkraft. Das heißt, du kannst das Ding überall hinstellen, wo du es hinstellen willst, kannst ein Brillengestell daraus formen. Da werden dann vorgeschliffene Linsen eingesetzt. Mhm. Das ist, ne, es gibt ja so Standardlinsen, kennst ja diese Supermarktbrillen, die man manchmal so sieht. Oder beim Drogeriediscounter gibt es auch manchmal so Brillen, so Sehhilfen halt. So, da werden vorgefertigte Linsen eingesetzt. Das heißt, da kriegt nicht jeder eine genau auf seine Augen und seine Hornhautkrümmung und so weiter angepasste Brille, aber überhaupt erstmal eine Brille, mit dem diese Menschen überhaupt mal ihren Alltag bewältigen können. Weil wenn du nicht richtig sehen kannst, kannst du nicht richtig lernen als Kind. Das heißt, du kannst als Erwachsene nicht richtig arbeiten. Und die WHO sagt, der Einkommensverlust dieser Menschen, die eigentlich eine Brille bräuchten, aber keine haben, der Einkommensverlust dieser Menschen sind 270 Milliarden Dollar im Jahr.
Krass, ja.
Es ist richtig, richtig viel Geld. Und jetzt kommt der Witz. Das Ding heißt Ein-Dollar-Brille, weil die Materialkosten pro Brille
Ein Dollar sind.
Mhm. Verkauft werden die Brillen in den Ländern, die werden nicht verschenkt, was ich auch gut finde. Weil, ne, was nichts kostet, ist auch nichts und behandelst du vielleicht weniger pfleglich und so. Also hergestellt werden die Dinger für $1. Verkauft werden die für 2 bis 3 lokale Tageslöhne. Mhm. Wenn der über dem Dollar liegt, Gut für uns, wenn er unterm Dollar liegt, gut für die.
Ja, krass.
Total geile Sache. Eindollarbrille.de heißen die.
Ja.
Und ich habe, also ich hab wirklich, ich bin zurückgekommen und gesagt, oh Gott, wie schlimm ist das alles, wie muss das mit den Armen? Kam dann so zurück. Dann habe ich das gesehen, hab sofort Geld hingeworfen. So, hier, nehmt! Weil, ist ja, doch super.
Absolut. Mehr sowas, also, bitte.
270 Milliarden Euro, Dollar, Verzeihung. Fast eine Milliarde Menschen können sich eine Brille nicht erlauben. Ich meine, bei uns heißt es, wenn du dir ad hoc keine Brille leisten kannst, heißt das, dass du vielleicht, keine Ahnung, einen Monat lang Nudeln essen musst und dann kannst du dir eine Brille leisten. Mhm. Bei denen geht das gar nicht. Weil die haben nicht mal Nudeln. Also, so ein blödes Bild vielleicht.
Fernsehen, was anderes. Ja, wir bleiben bei den ermunternden und guten Nachrichten. Gestern gab es ja einen Kompromiss im Haushaltsstreit. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Wenn ich ehrlich bin, ja, ich habe das gelesen. Also es gibt einen Kompromiss, Haushaltsstreit beigelegt und jetzt muss das eh noch durch den Bundestag und Bundesrat, da wurde ich sofort wieder ignoriert.
Aber es gilt als gesichert, dass es dort die Zustimmung geben wird. Also die wichtigste Etappe war jetzt tatsächlich dieser Haushaltsausschuss, in dem das Ganze abgestimmt wurde.
Vorsicht, Vorsicht, da ist noch die FDP dabei, ne?
Ja, aber die war ja mit dabei.
Also ja, die FDP war bei so einigen mit dabei, was sie im Nachhinein dann blockiert.
Ja, das stimmt. In der EU doch, da hast auch, du auch wieder recht. Wieder. Na gut. Jedenfalls war die Frage, die ich danach sofort im Kopf hatte, was ist denn jetzt eigentlich mit den Demokratieprojekten und der politischen Bildung, die ja jetzt so lange schon auf der Kippe standen? Also, weil das war ja echt eine krasse Hängepartie. Ich habe von Demokratieprojekten gehört, wo die Leute sich arbeitslos gemeldet haben, weil es halt im Moment nicht weiterging. So, ne? Und dann dachte ich so, ja, ich kenne doch jemanden im Haushaltsausschuss. Alte Bekannte aus der Grünen Jugend, habe ich vorhin schon erzählt. Ich war mal bei der Grünen Jugend, Sven Christian Kindler. Und genau das.
Netzwerker, ihr.
Ja, schlimm. Also diese links-grün versifften Medienpolitik-Netzwerke. Ganz, ganz, ganz schlimme Sache.
Ich habe gestern mit Kevin Kühnert Bier getrunken.
Hä, wie kam das denn?
Der war im selben Raum wie ich, als ich Bier getrunken habe.
Okay. Jedenfalls habe ich den das mal gefragt und die, finde ich, super positive Antwort war, wir konnten nahezu alle Kürzungen bei Jugendprojekten, Demokratieprojekten und der politischen Bildung zurücknehmen.
Cool.
Dann hat er noch eine lange Liste von Projekten und Vorhaben mitgeschickt, wo das gilt, also der Bundesfreiwilligendienst, der Kinder- und Jugendplan des Bundes, Jugendmigrationsdienste, das deutsch-israelische Jugendwerk, Wohlfahrtsverbände und auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Also, sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt keine Liste bekommen, wo die Projekte drauf sind, die doch mit den Kürzungen leben müssen, weil wenn es nahezu alle waren, heißt es, sind noch welche, wo es nicht geklappt hat. Ich habe dann auch nachgefragt, ob es auch was gab, wo er jetzt enttäuscht ist, weil das ja auch ein Stück weit immer zu Kompromissen dazugehört. Ne? Also man kann meistens nicht alles erreichen, was man sich vorgenommen hat. Aber bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung hatte ich leider noch keine Antwort und ich habe gerade nochmal geguckt, immer noch nicht. Aber ich nehme es jetzt trotzdem mal als gute Nachricht mit hier auf.
Offenlegung. Ich arbeite für die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich moderiere einen Podcast für die. Ja, ihr auch, aber
haben wir vorhin empfohlen, den Podcast?
Stimmt, ja. Ich wollte es nur noch mal ausdrücklich sagen, was übrigens ganz witzig ist. Alle glauben immer, ich würde für euch, für die Bundeszentrale arbeiten. Tatsächlich ist es so, dass ich für die Bundeszentrale arbeite und ihr für die Bundeszentrale arbeitet und es zufälligerweise an derselben Sendung ist. Das finde ich eine ganz lustige Entwicklung, wie das zustande. Aber egal. Ich arbeite für die Bundeszentrale für politische Bildung. Das heißt, ich bin im Prinzip unmittelbar davon betroffen, ob da genug Geld ist oder nicht.
Ja.
Andererseits aber auch wieder nicht, weil der Vertrag läuft dieses Jahr aus und ich weiß nicht, ob er verlängert wird.
Vielleicht haben wir jetzt bessere Chancen, dass er verlängert wird.
Genau.
Naja, genau. Damit kommen wir zum Limerick der Woche. Und das Thema der letzten Woche war ja wieder mal ein Tierthema. Tatsächlich, dieses Mal lief es nicht ganz so gut. Also vielleicht sind Schweine nicht so gut wie Nagetiere, aber egal. Hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Bauer, so sprach der Herr Klein, hat häufig mal Sex mit einem Schwein. Zwar fehlen die Zahlen, die das untermalen, doch wenn er das sagt, kann's schon sein.
Nee, 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 nee.
Da fällt mir ein, Sex mit dem Schwein fällt mir ein, ein Filmtipp. Okay. Und zwar ein Filmtipp, habe ich gesehen, ist das Problem bei diesen Streaming-Ding sie ist ja, manchmal gibt's das, manchmal nicht, manchmal gibt's das für lau, manchmal nicht. Es geht mir total auf den Sack. Mhm. Ich möchte gerne die komplette Datenbank. Also wenn ihr einmal einen Film habt, dann haltet den gefälligst da, damit ich ihn immer sehen kann, ihr Arschgeigen. Passiert aber nicht immer. Gestern ist mir aber aufgefallen, oder was vorgestern, Schnurz, ist mir aufgefallen, dass bei Netflix gerade The Gentleman läuft. Was wirklich einer meiner All-Time-Favorites ist. Da geht's um, haben wir, glaube ich, auch mal zusammen gesehen, dir gefiel das nicht so gut, das ist eher so ein Jungsfilm, diesem großen Grasplantagenbetreiber in Großbritannien, der dann und so weiter. Ja, also es ist ein Film, The Gentleman, da geht's nämlich auch um Sex mit einem Schwein in dem Film. Ja, ja, genau, darum kam ich
da. Ah, tatsächlich, ich dachte, das ist nur wieder eine deiner komischen Kurzschlüsse im Gehirn, aber...
Nee.
Entschuldigung.
So dann doch nicht. Nee, da geht es um Sex mit einem Schwein und zwar auf eine extrem lustige Art und Weise, insbesondere für Menschen, denen Schadenfreude nicht fremd ist, so wie mir zum Beispiel.
Okay. Dann, was ist denn dein Lieblingslimerick aus der Hörerinnenschaft gewesen?
Der kommt vom Wurzelsepp. Der Wurzelsepp hat sich nämlich einer Sache bedient, die ich auch sehr, sehr beeindruckend fand in der Vergangenheit schon. Und zwar einem Stück aus dem Programm von Hagen Räther. Mhm. Der ist, ich habe immer Probleme damit, ihn Kabarettist zu nennen, weil der Kabarett ist, also für mich ist Kabarett ist halt gegen die Mächtigen treten.
Ja.
Darum halte ich so Leute wie Dieter Nuhr zum Beispiel nicht für einen Kabarettisten, weil der tritt gegen Schwächere, der tritt nach unten. Typischerweise, nicht immer, aber typischerweise tritt er nach unten. Kabarett tritt typischerweise nach oben. Und Hagen Räther tritt typischerweise gegen uns alle und unsere Lebenslügen, mit denen wir unterwegs sind. Aber das auf eine sehr inklusive, freundliche, zugewandte Weise. Darum habe ich Schwierigkeiten, den als Kabarettisten zu bezeichnen. Es gibt eine Nummer von Hagen Räther, erzählt und sagt dann irgendwann, finden Sie das zynisch? Das ist nicht zynisch. Ich kann Ihnen sagen, was zynisch ist. Wurst im eigenen Darm, das ist zynisch. So. Das Ding habe ich mir tatsächlich gemerkt und der Wurzelsepp hat es offensichtlich sich auch gemerkt und kommt darum mit einem Limerick nach Räther. Ein sehr kluges Tier wohl das Schwein ist. Sein Leben traumatisch, sein Heim trist, schön kuschelig und warm in Mütterchens Darm. Das Ende ist gut, wenn du es auffrisst.
Ja, das ist zynisch. So ähnlich und in eine ähnliche Richtung geht der Melimerick von Melina. Es streikte ein Bauer aus Hessen, die Schweine entflohen unterdessen. Sie grunzen und tollen in Freiheit und wollen, dass wir nun aufhören, sie zu essen. Ja, die Schweine. Ja. Was haben wir denn diese Woche? Ein Tierthema haben wir nicht, ne?
Nee.
Wir hätten Brillen.
Brillen?
Da hat natürlich der Pumuckl schon den besten Reim jemals gehabt. Ja, wo ist denn meine Brille? In der Brillenhille. Aber.
Das hat Pumuckl gesagt?
Ja, ja.
Diese Bayern, ey.
Arbeit, willst du? Arbeit?
Die Geißel der Menschheit. Oder ist dir Brille lieber? Nee, ne?
Nee, Arbeit ist schon gut. Brille. Ich glaube, das ist auch ein sehr emotionalisiertes Thema.
Brillenschlange, Stange.
Nee, wir nehmen Arbeit. Wunderbar, haben wir das Arbeit auch geklärt. Weiter geht's mit dem Börsenticker. Montag.
Schwache BIP-Zahlen drücken die Stimmung.
Dienstag.
Bankaktien drücken die Wall Street. Wie gern die sich alle haben, die drücken sich die ganze Zeit. Ne?
Mittwoch.
Wall Street verunsichert.
Donnerstag.
Chip-Aktien als Stimmungsaufheller.
Freitag.
DAX weiter auf Stabilisierungskurs.
Und hier kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Höferscheid. Hallo Nandor.
Ja, hallo.
Was hast du denn in den vergangenen 3,5 Stunden noch finden können, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
Ja, wir haben ja gerade anscheinend die grüne Woche dauerhaft bei der Wochendämmerung oder Landwirtschaftswochen, wie auch immer man es nennen möchte. Und deswegen habe ich dazu auch noch mal ein bisschen was mitgebracht. Ihr hattet ja die Info heute drin, dass wir 30% unserer Agrarproduktion exportieren. Das war so in dem Kontext der Diskussion von Müssen wir denn hierzulande überhaupt so produzieren, also auch so subventioniert produzieren, ne? Also ist das Brot weg im Supermarkt, wenn wir jetzt nicht allen Forderungen der Bauern nachgeben, ne? Und dazu habe ich mal rausgesucht, also diese 30% der Agrarproduktion, auch wenn Holgers Dokument da von 2018 noch aus Klöckners Zeit war, das ist immer noch die richtige Größenordnung, das findet sich auch in jüngeren Statistiken. Aber fairerweise muss man ja auch sagen, Handel kann in beide Richtungen stattfinden, also habe ich mal geguckt, was importieren wir denn? Antwort: Deutschland importiert auch sehr viele Lebensmittel und zwar am Wert in Euro gemessen mehr, als wir exportieren. Und das ist schon seit 1970 der Fall. Und das ist so weit, wie die Statistik des Bundeslandwirtschaftsministeriums zurückgeht, die ich mir angeguckt habe. Wer das sich Jahr für Jahr angucken will, der kann in den Shownotes auf eine kleine Grafik klicken, die ich dazu gemacht habe. Rabbit Hole. Unsere größten Handelspartner sind übrigens mit Abstand die anderen Länder der EU. Und deswegen quasi so als Gesamtheit, ich habe jetzt nicht seitenweise Zitate aus Berichten rausgesucht, die ich zwischendurch gesehen habe, aber wenn wir jetzt überlegen, okay, wie wichtig ist jetzt lokale Produktion, ein Stück weit bleibt das eine politische Frage, aber, und ich will auch keinen Lobbyisten hier das Wort reden, aber es ist ja logisch irgendwie, dass die Verteilung von Produktion über mehrere Länder und dann Handel dazwischen kann halt dabei helfen, zum Beispiel eine schlechte Ernte in Land A durch eine gute Ernte in Land B auszugleichen. Oder auch zum Beispiel so eine Situation, ey, in einem Land, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal als nur hypothetisch, Ukraine sei jetzt Krieg und Lebensmittelproduktion ist da vor Ort eingeschränkt, dann kann man das eben ausgleichen und zumindest soweit halbwegs miteinander ersetzbare Güter produziert werden natürlich. Es gibt nämlich auch den Fall natürlich, dass Deutschland für den Anbau mancher Lebensmittel besser geeignet ist als zum Beispiel Spanien oder umgekehrt. So, da denkt jetzt jeder sofort an Erdbeeren, aber und ich hatte jetzt auch nicht Zeit, jede Warengruppe anzuschauen, aber nur mal als Beispiel, selbst bei Weizen, da würde man ja denken, okay, da gibt es jetzt dann nicht so viele Unterschiede, aber bei Weizen zum Beispiel unterscheidet man grob zwischen Weich- und Hartweizen. Und Hartweizen, das ist der, der zum Beispiel in Nudeln drin ist, der wird in Deutschland nur wenig angebaut, sondern wird eher aus trockenen und wärmeren Anbaugebieten importiert zu uns. Mhm. Und deswegen war das auch mal ein Thema, als es zwischenzeitlich furchtbar teuer war, weil wir das nämlich an Überseehäfen quasi einkaufen müssen, zu den Kursen, die auch immer dann aus Kanada zum Beispiel ist der größte Anbauland von Hartweizen halt eben aufruft. Letzter Effekt aus diesen Statistiken. 2020 hatten wir übrigens aus Entwicklungsländern deutlich mehr importiert als dorthin exportiert. Das habe ich nur so mitgenommen, weil ich dachte, ja, die sind mengenmäßig natürlich voll weit hinter anderen Handelspartnern. Aber ich fand das interessant, weil das ja mal ein Riesenthema war. Wir würden halt irgendwie Märkte in Schwellenländern und so überschwemmen lokal dort vor Ort. Dann Zukunft der Landwirtschaft war auch noch Thema mit Feldrobotern und Drohnen. Ihr hattet ja die Bilder von den Feldern aufgegriffen, gibt es auch teilweise in NRW, die stehen halt eben unter Wasser und definitiv hat Bodenverdichtung durch Maschinen damit zu tun, dass das Wasser eben schlecht versickern kann. Kollegen von mir hatten auch einen Beitrag dazu gemacht, wo man eben zwei Landwirte in dem gleichen Landkreis sieht, wo der eine halt anders seinen Boden bearbeitet und dem auch dementsprechend tatsächlich weniger Probleme hat. Und das ist dann eben Einzelfallsache, aber ich möchte gerne auf dieses Thema ja Roboter und Drohnen eingehen. Das ist halt etwas mehr noch für Feldversuche, möchte ich halt sagen, vor allem, weil heutige Maschinen eben nicht nur schwerer sind als früher, sondern auch viel leistungsfähiger und dadurch die Effizienz natürlich gestiegen ist. Und jetzt ist so ein kleiner Roboter für die Bodenverdichtung natürlich toll, aber das ist eine ganz andere Art des Ackerns. Das kann dann wieder andere Probleme mit sich bringen. Zum Beispiel muss der dann wie ein Rasenmäherroboter, das ist sicherlich ein Bild, was viele kennen, ständig unterwegs sein. Und manche Landwirte sagen eben, ich möchte gerne natürliches Bodenleben mit Regenwürmern und so haben. Und deswegen fahre ich dann mit den Maschinen, die ich habe, nur sehr, sehr selten übers Feld, um halt die nicht zu stören. Und wenn du halt diesen Roboter ständig am Ackern hast, dann ist quasi, sind die oberen Schichten total aufgewühlt ständig und dann hast du da so ein Bodenleben nicht. Also bevor das dann die Landwirte noch besser erklären können in den Kommentaren, ist das schon mal so eine kleine Anmerkung von mir. Wer so ein Ding mal sehen will, von dem Holger gesprochen hat, so ein Säfeldroboter, habe ich einen YouTube-Link rausgesucht.
Sehr schön, dankeschön.
Dann mal weg von der Landwirtschaft, endlich wird sich mancher vielleicht schon denken, ihr hattet über den ÖRR Zukunftsrat gesprochen, der jetzt da ein Papier veröffentlicht hat mit Reformvorschlägen. Holger hatte da noch so eine Watsche dagelassen, so da saßen BWLer und ehemalige Burda-Chefs dran, dann wollte ich natürlich wissen, saßen da denn BWLer und ehemalige Burda-Chefs dran und zumindest habe ich jetzt mal nachgeguckt, also in diesem Zukunftsrat selber, die haben sicherlich natürlich noch Referenten und so, die denen zuarbeiten, aber da sitzen 8 Personen drin, die haben größtenteils einen medienwissenschaftlichen Hintergrund. Mhm. Darunter ist dann zum Beispiel auch eine ehemalige Chefredakteurin von Zeit Online, ein ehemaliger Verfassungsrichter und kurzzeitiger Thüringer Innenminister und außerdem die ehemalige CEO des Verlags Gruner und Jahr, also schon vielleicht Leute, die mal Konkurrenz vom ÖRR waren, aber eben diese Watsche, die Holger da gemacht hat, die möchte ich so nicht unterschreiben.
Okay, vielen Dank dafür.
Stichwort umstrittene Personen. Ihr hattet auch über Netanyahu und die Regierung in Israel gesprochen und gesagt, ja, das ist eben, also im Speziellen ging es auch darum, ja, die haben ja auch diese sehr rechte Regierung, die sie jetzt über lange Zeit haben, ja auch gewählt. Da habe ich eine aktuelle Umfrage vom 2. Januar rausgekramt, die ich ganz interessant fand. Aktuell wollen nur 15% der Israelis, dass Netanyahu nach dem Krieg in Gaza im Amt bleibt. Und der einzige Name, der auf mehr Zustimmung kommt als er, ist der Kriegskabinettminister Benny Gantz. Aber der kommt auch nur auf 23%. Also das ist da total zersplittert. Und auch bei so Fragenkategorien wie zum Beispiel, glauben Sie, dass die Demokratie und die Regierung halt in Israel sich gerade in eine positive oder negative Richtung bewegt? Da ist es total gespalten, das Land jetzt aktuell. Also da entscheidet sich dann ganz viel, sicherlich auch noch daran, wie der Krieg verläuft. Aber wer weiß, vielleicht ist eine andere Richtung eben durch dieses einschneidende Erlebnis auch möglich durchaus. Mal abwarten. Dann hattet ihr auch noch kurz über zwei Deutschland-Themen gesprochen, nämlich einmal ging es um Armut. Da hatte Holger das Bild gezeichnet, ja, so jeder 4., 5. hat in Deutschland am Monatsende nicht genug Geld, um was Ordentliches zu essen. Da ist ja keine zitierte Statistik, aber nur so als Einordnung, Stand 2021 in Deutschland gilt rund jeder 6. als armutsgefährdet mit einem verfügbaren Einkommen, also nach Steuern und Sozialleistungen sowas von etwas über 1.000 Euro und auf eine Einzelperson bezogen natürlich. Und ohne Sozialleistung wäre sogar jeder 4. Armutsgefährdet, also fast in der Größenordnung. Mhm. Und als letztes Thema widme ich mich der Brille. Ich bin ja auch Brillenträger, ich fand das ganz interessant. Ich bräuchte auch mal dringend eine neue, ich schiebe das seit einem Jahr vor mir her und die ist total... Oh. Kacke. Also zerkratzt, ich sehe okay damit. Brauchst du ja nicht unbedingt. Aber zurück zum Thema, ich bin nicht interessant. Ich fand spannend, dass Holger gesagt hat, ja, Gleitsichtbrillen zum Beispiel sind ja sagenhaft teuer und die Hälfte aller Deutschen trägt gelegentlich Brille, ein Viertel regelmäßig und hat dann gesagt, es wird immer gesagt, so die Kassen sollen das doch bezahlen, statt Homöopathie zu bezahlen. Aber das geht ja gar nicht, weil diese Leute eine Brille brauchen. Und da bin ich kurz stutzig geworden. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen Rechenfehler gemacht. Deswegen, liebe HörerInnen, wenn ihr nichts zu tun habt, rechnet doch gerne nochmal mir hinterher. Vielleicht macht der Faktenchecker doch mal einen Fehler. Aber ich habe als Worst-Case-Rechnung mal angenommen, okay, 41 Millionen, also eine Hälfte etwa, tragen irgendwie Brille, aber die brauchen trotzdem alle 3 Jahre mal eine neue. Und wir sagen auch, die kaufen sich alle eine gute Brille wie die von Holger und die wird voll übernommen. Also sagen wir mal 300 Euro pro Brille. So, und das würde dann alle 3 Jahre, weil ich muss ja jetzt nicht jedes Jahr eine neue Brille bekommen, Gesamtkosten von 12,3 Milliarden machen und dann pro Jahr, ne, weil wir brauchen ja nur alle 3 Jahre, also pro Jahr brauchen wir dann rund 4,1 Milliarden im Krankenkassenbudget und dann habe ich das jetzt gegenübergestellt mit dem mit den Leistungsausgaben der Krankenkassen, also das ohne Verwaltung und so weiter, was da noch an Kosten im System ist und das ist also dann 1,5% des Gesamtleistungsbudgets der Krankenkassen wären also diese Brillen. Das ist vielleicht gemessen für einen einzelnen Leistungsbereich immer noch extrem viel und der Vergleich mit Homöopathie ist wahrscheinlich auch falsch, weil das ist sicherlich ein sehr viel kleinerer Anteil. Aber ob das jetzt unmöglich zu bezahlen ist, wenn man das denn politisch wollen würde, da muss ich Holger, glaube ich, widersprechen, denn wir haben sicherlich viele Dinge, die eben in einer ganz anderen Größenordnung sind und die wir sehr, sehr gerne bezahlen. Und das ist der Schluss.
Wunderbar, vielen herzlichen Dank, lieber Nando, und bis bald.
Bis bald.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer kommen jetzt die Namen derjenigen, die uns bei Steady so viel Geld zukommen lassen, dass wir ihre Namen vorlesen, wenn ihr da noch nicht dabei seid. Ihr müsst nicht zu Steady gehen, ihr könnt uns auch direkt auf unser Konto Geld überweisen. Auf wochendämmerung.de findet ihr alle wichtigen Daten dazu. Aber wenn ihr die Namen vorgelesen bekommen wollt, dann müsst ihr Ultra oder Fanclub werden bei Steady. Und dann lesen wir euch vor und das kommt jetzt.
DINS 1.
Lest und teilt Meldungen von Medusa, einer der letzten unabhängigen russischen Redaktionen, auch mit Nachrichten in englischer Sprache. Slava Ukraini.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack hat trotz schamlosester Völlerei inklusive Ranzenspannen über die Feiertage nicht zugenommen und wundert sich nur noch.
Marc Bremer.
Wing Commander Lord Fleschards Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist, das Gewünschte dem Möglichen überzuordnen.
Oliver Delpy.
Oh, das ist interessant. Das ist ein zutiefst konservativer Blick auf die Welt. Das Gewünschte dem Möglichen nicht überzuordnen bedeutet keinerlei Veränderung.
Das stimmt nicht.
Ja. Das ist leider nicht möglich.
Nee, aber das ist ja nur eine Ausrede. Da möchte ich Volker Beck zitieren,
okay.
Der einmal, ich glaube, es ist eigentlich gar nicht öffentlich, aber es ist wurscht. Ich glaube, der ist in der Politik ja eh quasi durch, oder? Ich weiß gar nicht. Volker Beck hat mal gesagt, bei den Grünen gibt es ja die Realos und die Linken. Und Volker Beck war bei den Linken.
Übrigens interessant, dass bei den Grünen die Rechten Realos heißen, finde ich irgendwie ganz lustig. Rechte wollen immer nicht rechts sein. Die sagen immer, da hinten sind die Linken, aber wir sind nicht rechts. Ja, was seid ihr denn dann? Weil in der Mitte seid ihr nicht.
Nein, die Realos nennen die Linken auch nicht die Linken, sondern die Fundis.
Stimmt. Genau. Als wären die Realos keine Fundis. Das sind halt andere Fundis. Das ist doch alles so albern.
Na, jedenfalls hat Volker Beck mal gesagt, wenn bei euch Realos wirklich Realpolitik gemacht werden würde, wäre ich ja längst bei euch. Und insofern... Ja,
aber was möglich ist und was möglich ist und was nicht möglich ist, bestimme ja immer noch ich. Das ist ja das Tragische. Weil letztendlich ist alles möglich. Was ich denken kann, ist auch möglich. Außer jetzt, dass ich fliegen kann oder sowas. Möglich ist das. Die Frage ist halt nur, will ich es überhaupt? Das heißt, wenn ich sage, nein, also das ist nicht möglich, dass wir das machen, dann ist das, wie du sagst, ist eine Ausrede. Also das ist, was Konservative tun.
Ja, klar.
Die finden immer, ne, wer nicht will, findet Ausreden.
Ich mach mal weiter mit Oliver Delpy.
Der Olaf und der Fiete.
Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dome Dominik Wagner.
Doppeldeckerfahrrad.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Dösewicht schaut heute mal besonders dumm drein.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Antjot Kästner.
Was? Keine Kapern.
Sabine Lorenz. Habe ich was vergessen?
Jule Krohn?
Ach, Entschuldigung, ich bin ganz schön. Ja. Müsli, miam, miam, miam.
Rufus Platus?
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Chris, die Tür nicht zu.
Joachim Urlass.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi W. Möller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Janine Schöne.
Jan und Steffi empfehlen euch Time is Up und so weiter.
Lisa und Sebastian.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Bill Blixborg.
Bibi Blockchain macht jetzt in KI.
Bibi Blocksberg.
Und Björn Borner.
Markus Boslett,
Klaus Breyer,
Daniel Bruckhaus,
Martin Buchka,
Clemens Langens und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langens, we'll all be returning if we stay together.
Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen. Kikero.
Antonio Coimbra de la Colonia, Coimbra de la Colonia y Acevedo.
Gian Andrea Conzett,
Katrin Czernowski,
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Monster Techie empfiehlt einen Besuch am Dante-Strand bei den Chemnitzer Linux-Tagen. Dante-Stand, nicht Strand, ach, ich bin schon halb im Urlaub. Am 16. und 17. März 2024. Das Motto heißt diesmal Zeichen setzen. Wir zeigen, wie man ganze Bücher setzt.
Cristiano del Tauscho.
Felix, der für ein fantastisches Jahr Wochendämmerung dankt und allen Beteiligten und Zuhörerinnen einen guten Rutsch wünscht.
Daniela Stark empfiehlt die Vorträge des 2737C3 nachzuhören. Die sind informativ und unterhaltsam.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Neues aus dem Postillon. Gerichtsurteil. Deutsche Bahn muss sich Winterfahrplan Glücksspiellizenz beantragen.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Bärbel Grothaus.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kati grüßt Joni.
Ricardo Guatta.
Jonas Günther.
F und H.
Annika H.
Simon Hägler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Frau Rabe hasst Schnee.
Lars hat ein Gefühl und so weiter.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Hennessen.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst hört hier privat zu.
Katharina Herbst wie Winter.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Roland. Hoch lebe der König.
Hoch. Benjamin Hupp.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Urum, ist Uromas Urum die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Kaltes, kaltes, klares Wasser.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Jasmin Kieseliermack.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski, wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Felix Kronlage Dammers.
Thomas und Corina.
Oliver Krüger.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Pisse Langsocke.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Epsom Lorem Epsom.
René Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Milliardär zeigt sich flexibel, ob Regierung fehlende Milliarden bei Bauern oder Bürgergeldempfänger einspart.
Ich frage mich, ob wir das jemals in den Griff kriegen. Also dieses, es gibt ja diesen Cartoon, ne, dass irgendwie ein Reicher sitzt mit einem Armen und einem Mittelarmen am Tisch. Es gibt 10 Kekse, der Reiche nimmt sich 9 und sagt dem Mittelarmen, Vorsicht, der Arme will dir deinen Keks wegnehmen. Ja. Und das ist ja, ich verstehe überhaupt nicht, warum wir nicht endlich mal anfangen, die Reichen zu essen. Tatsächlich verstehe ich das nicht. Und das, es geht ja um die Reichen, es geht ja nicht um so uns obere Mittelschichtler oder so. Wir bleiben von dem ja weitgehend unbehelligt. Jo. Das ist Wahnsinn. Naja, never mind.
Passt gut. Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubich.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Agnes heißt die Agnes, du bist ja überhaupt nicht aus Köln.
Nee.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossen.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Nils Planthold.
Bettkante, Kniescheibe, Pogo, Pogo, Pogo.
Okay. Josef Porter.
Claudia Pschack.
Sebastian Quapp.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Ich glaube an das Gute im Menschen, rate aber, sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
Florian Rempel.
Sabine Reibschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rutloff.
Rüdrutz.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Du hast Jürgen Schäfer vergessen.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Susan Schulze.
Dirk Schumann.
Chip, Chip und Chap und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Happy New Year, Sechte Bür.
Christian Steffen.
Blasenstein.
Pfotenziegelstein.
Pommesstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Tajow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tipp.
Mr. Tim.
Moritz Tipp.
Du hast Moritz Tipp gesagt.
Entschuldigung. Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Und Anna und Gregor sind sehr hoch erfreut, denn sie...
Da steht nicht sehr.
Ich weiß, ich bin durch. Mach doch einfach weiter.
Haben frei und ihre Ruhe, denn Priscilla und Gwyneth Molesworth treiben sich mal wieder sonst worum.
Sebastian und Henry.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und remember, be gay, do crime und hört auch den Lila-Podcast.
Alice und Biele danken für die schöne Karte und wünschen ein frohes neues Jahr.
Martin Unterlechner.
Jan van Winkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Jannik Völker.
Sebastian verweist auf das Thermometer und Enno von Friedland und merkt an, Vorsicht, draußen ist es klar.
Quizfrage. Was ist der Vrindheitsplural von Globulus?
Man tut, was man kann.
Andreas Waschk.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Sag Nein zur Arbeit.
Mapt Banafk.
Und Martin Balaschke. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja.
Sollen wir das mit dem Vrindheitsplural in die Vrindheit geben?
Wieso?
Nein? Gut.
Irgendjemand wird schon antworten in einem der nächsten Abspänne.
Ah, oder so. Dann vielen Dank für die Unterstützung. Das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 19. Januar 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.